Ja, meine Lieben, dann kommen wir heute, nachdem wir das letzte Mal eh so einen großen Überblick gemacht haben über die Dinge der Vergangenheit, also vor allem wie die Widersacher zur Wirksamkeit kommen, wie das mit dem alten Mond und dergleichen zusammenhängt, können wir, denke ich, heute einmal wirklich zu dem Kapitel schreiten, das ich seit langem herumschiebe, so ein bisschen noch das Porträt Luzifers speziell genauer zu zeichnen. Also diese luziferischen Wesenheiten, das haben wir ja das letzte Mal besprochen, dass die eben auf dem Mond, auf dem alten Mond zurückgeblieben sind, dass sie dort ihre Entwicklung nicht vollendet haben, dass sie daher jetzt während unserer Erdentwicklung diese Entwicklung bis zu einem gewissen Grad versuchen nachzuholen, dass sie aber dadurch trotzdem natürlich dem Menschen überlegen sind. Das ist der eine Punkt. Und zwar spreche ich jetzt von diesen luziferischen Wesenheiten, die damals auf dem Mond ihre Menschheitsstufe, das heißt ihre Ich-Entwicklung, durchmachen sollten. Wir haben aber auch schon darüber gesprochen, dass das eine Wirkung hatte durch die letztlich ganzen Hierarchien, die auch über ihnen stehen. Weil das ist eigentlich immer so ein Grundproblem, wenn unten Wesenheiten zurückbleiben, dann hemmern sie auch die über ihnen stehenden geistigen Wesenheiten in ihrer Entwicklung, weil die Aufgaben übernehmen müssen oder weiterhin übernehmen müssen, die mittlerweile schon diese unterste geistige Kategorie sozusagen durchführen sollte, und man bindet sie nach unten. Das ist auch ganz heute das Problem in der Menschheitsentwicklung, wenn der Mensch versäumt seine geistige Entwicklung oder zu sehr versäumt, dann zieht er sozusagen Engelwesenheiten herunter. Also speziell die Engelwesenheit, die mit jedem Menschen persönlich verbunden ist. Ein Punkt ist daher bei diesen luziferischen Wesenheiten, von denen es also jetzt letztlich schon bei unserer Erdentwicklung mittlerweile durch alle Hierarchien welche gibt, aber namentlich dieser Engelwesenheiten oder luziferisch gewordenen Engelwesenheiten, die ihre Menschheitsstufe nicht ganz absolviert haben, die blicken mit einer gewissen Sehnsucht nach der Venus. Da haben wir einen Bezug also zur Venusphäre. Und zwar, weil sie eigentlich also mittlerweile dort ihre weitere Entwicklung durchmachen sollten, wenn sie regulär sich entwickelt hätten. Und jetzt gibt es bei Steiner interessanterweise unterschiedliche Angaben. Weil man findet Angaben einerseits, dass er sagt, also luziferische Wesenheiten hängen mit der Venus zusammen, sind auf der Venus beheimatet oder in der Venusphäre beheimatet. Auf einer anderen Seite sagt er wieder, die luziferischen Wesenheiten haben eine Sehnsucht nach dieser Venusphäre, sind aber im Grunde an die Erdenumgebung gebunden, also in den Erdenbereich gebunden. Jetzt, wie klärt sich der Widerspruch? Naja, der Widerspruch klärt sich dadurch, dass es eben eine ganze Hierarchie von luziferischen Wesenheiten gibt und sehr wohl es natürlich höhere Hierarchien unter den luziferischen Wesenheiten gibt, die mit der Venusphäre zusammenhängen, und andere, namentlich also die unteren, von denen die Entwicklung ausgegangen ist, das heißt dieses luziferisch werden ausgegangen ist, die sind in allernächster Erdenumgebung zu finden, also im Erdenumkreis zu finden. Vielleicht hinauf bis zur Mondensphäre, so in etwa irgendwo da. Also weil Luzifer ist so eine zusammenfassende Bezeichnung eigentlich für diese ganze Hierarchiengruppe. Ich meine, es ist auch natürlich, kann man durchaus sagen, ein Gemeinschaftsbewusstsein auch da, das man dann wirklich als Luzifer bezeichnen kann, das eben diese ganzen Hierarchien in sich umfasst. Das ist der Helmut. Ich mach kurz, oder gehst du bitte kurz runter? Nein, er kommt eh rauf. Ich werde nichts Wesentliches erzählen in der Zwischenzeit. Ich werde ein bisschen verzögern, ausdünnen. Also, das ist halt in der geistigen Welt überhaupt immer sehr, sehr schwierig, wenn man da also Wesenheiten, erstens die Wesenheiten eigentlich alle ineinander sind und nicht nebeneinander, wie bei uns ist halt einfach, da sind sie halt daneben wie die Sardellen sortiert, aber da sind sie eigentlich ineinander. Das heißt, die ganzen Engelwesenheiten, Erzengelwesenheiten und so weiter sind in einer gewissen Weise ineinander, haben aber andererseits wieder besondere Wirkungsfelder, die man äußerlich dadurch bezeichnen kann, dass sie jetzt mit der Venusphäre, mit der Sonnensphäre und so weiter zusammenhängen. Aber die Bezeichnung, also sie wohnen jetzt sozusagen auf der Sonne oder so, ist eigentlich eine Kurzfassung. Es bedeutet eigentlich, dass sie halt ihre wesentliche Wirkung zum Beispiel durch die Sonnenkräfte, durch die Venuskräfte und so weiter entfalten, und wobei da immer die Sphäre gemeint ist, also nicht der physisch sichtbare Planet als solcher, der ist eigentlich nur ein Blinddarmerl davon, wenn man so will, ein Zipferl davon, sondern es geht immer um die Sphäre. Bitte.
Also die Venus ist die nächste Entwicklungsstufe nach der Erde, ist das richtig?
Nein, also wenn man es mit den planetarischen Entwicklungsstufen nimmt, das ist aber jetzt nicht mit der Venus gemeint. Nicht direkt jedenfalls. Ich meine, es hat schon einen Grund, warum die Bezeichnungen die gleichen sind. Also es gibt, das ist ein sehr eigenes, kompliziertes Thema, warum also diese Entwicklungsstufen gleiche Namen haben wie die Planeten, die wir jetzt haben, oder die Planetensphären, die wir jetzt haben. Naja, vielleicht so ganz kurz im Überblick. Man könnte sagen, der alte Saturn hat umfasst ein, naja, ein räumliches Gebiet, kann man auch schon wieder nicht sagen, weil es eigentlich den Raum im Wesentlichen auf dem alten Saturn nicht gab. Dadurch ist schon das ein bisschen schwierig, aber man kann sagen, die alte Saturnentwicklung hat umfasst alles das, was heute unser ganzes Planetensystem ausmacht. Also das hat das alles noch in sich enthalten. Und wenn man das jetzt in den Raum hinein projiziert, heute entspricht es der Saturnsphäre. Das heißt, weil Steiner ganz deutlich sagt, eigentlich ist unser Planetensystem im engeren Sinn zu Ende mit der Saturnsphäre. Die äußeren Planeten, die also Uranus, Neptun und so weiter, die dazukommen, hängen nicht unmittelbar mit unserer Entwicklung zusammen, sondern da sind andere Einflüsse noch, weil ich sage manchmal, die sind von außen angeflogen oder so. Also jedenfalls sie geistig, was unsere Menschheitsentwicklung namentlich unmittelbar betrifft, ist sozusagen die Grenzfläche, also die Saturnsphäre. Und das hängt eben sehr stark mit diesem alten Saturn zusammen, weil der alles, was wir auch heute innerhalb der Saturnsphäre finden, bereits veranlagt hat in einer gewissen Weise. Und daher kommen die Namen, aber mehr hat es nicht gemeinsam. Und daher ist auch der Begriff jetzt Venus oder Venusphäre nicht zu verwechseln mit dem Venuszustand, der mal entstehen wird. Also es wird nämlich der nächste Entwicklungszustand wird sein, der sogenannte neue Jupiter, so heißt er dann, und dann kommt die sogenannte neue Venus und dann kommt der sogenannte Vulkanzustand. Der ist eigentlich in gewisser Weise sozusagen eine höhere Oktav des Saturnzustandes. Also von der, das heißt, da verschwindet es eigentlich auch schon wieder aus dem Räumlichen heraus, und substanziell ist es auch ein Wärmezustand, ein reiner, aber natürlich mit einer ganz anderen Qualität als damals. Wir sind beim großen Thema Sündenfall im Rahmen also der Schöpfungsgeschichte, also das heißt drittes Kapitel der Genesis jetzt, weil wir haben jahrelang, kann man schon fast sagen, einmal die sechs Schöpfungstage oder sieben, wie man will, durchbehandelt, sind dann weitergegangen zur im Grunde zweiten Schöpfung, also die Schilderung des Paradieses, weil da wird eigentlich noch einmal eine zweite Schöpfung geschildert, hängt damit zusammen, dass gibt es einen Hinweis von Steiner, dass das Sechstagewerk eigentlich sich in der Seelenwelt abspielt. Das heißt, da geht es noch gar nicht um die äußere physische Schöpfung, nicht einmal um das Ätherische, sondern um die Ausgestaltung der Seelenwelt. Weil alles, was dann später im Ätherischen oder im Physischen erscheint, ja zunächst einmal im Seelischen vorbereitet wird. Also man könnte sagen, man schaut in die Seele der Gemeinschaft der Elohim hinein. Könnte man sagen, also das ist die Schilderung des Sechstagewerkes. Und wie sie dabei im Zuge dieses Geschehens dann zu einem neuen Gemeinschaftsbewusstsein aufsteigen, das dann Jahwe genannt wird. Weil Jahwe wird erst genannt am Ende des Sechstagewerks, also erst am siebten Tag, wo sie ruhen, also das Werk vollendet ist und sie sozusagen die Früchte dieses Tuns erleben, steigen sie zu einem Gemeinschaftsbewusstsein auf, das Jahwe heißt. Und die Pikanterie ist nur, dass dann einer dieser sieben Elohim auch als Jahwe bezeichnet wird. Das ist halt sozusagen der Führende dieser sieben Elohim, dann der als dieser eine dann das Gemeinschaftsbewusstsein am stärksten repräsentiert, könnte man sagen. Das ist jetzt noch schwieriger, die Geschichte. Also, aber wie es oft ist, ich meine, man hat, weiß ich nicht, die Gemeinschaft der Anthroposophen und in der Mitte stand der Steiner irgendwo als der Hauptsprecher für die ganze Sache. Nur, er wäre nichts ohne die ganzen Anthroposophen rundherum und umgekehrt auch. Und also er ist sozusagen der das ausspricht, was aber in der Gemeinschaft drinnen lebt. Weil man muss ja denken, wenn Steiner sowas gibt wie die Anthroposophie, dann gibt er das nicht einfach in den leeren Raum hinein oder an irgendwen, sondern das sind Menschen, die bereits vor der Geburt sich zusammengefunden haben und ihnen durch ein bestimmtes geistiges Erleben, eben namentlich das, was die geistige Michael-Schule und so weiter ist, vereinigt sind. Und die auch das in sich tragen, halt noch nicht so am Anfang die Fähigkeit haben, es ins Bewusstsein zu heben. Und Steiner ist halt der das am meisten ins Bewusstsein heben kann. Der daher sozusagen der Sprecher zunächst einmal für das Ganze ist. Und so ist es jetzt auf einer noch viel höheren Ebene bei der Gemeinschaft der sieben Elohim, dass sie, also wenn sie zu diesem Gemeinschaftsbewusstsein aufsteigen, dass dann dieser eine siebte Elohim eben der Sprecher des Gemeinschaftsbewusstseins ist, wenn man so will, bis zu einem gewissen Grad. Und es gibt dann aber auch später noch, führt uns jetzt auch wieder zu weit, sogar gewisse Differenzen zwischen diesem Jahwe, der eigentlich fürs Gemeinschaftsbewusstsein spricht, und den anderen sechs, die manchmal noch wieder zurückfallen in ihr Einzelbewusstsein. Und aus dem heraus handeln, sagen wir mal so, sie verlieren nicht ihr Einzelbewusstsein, aber sie stellen es in den Dienst des Höheren, des Gemeinsamen. Das ist eigentlich ein wichtiges Musterbeispiel auch für die neuen geistigen Gemeinschaften, die entstehen sollen. Die also nicht mehr auf Abstammung und so weiter, Blutsverwandtschaft und dergleichen beruhen, sondern eine freie Vereinigung von individuellen Ich-Menschen, die also aus der Freiheit heraus ihre Impulse schöpfen und trotzdem sich zu einer höheren Gemeinschaft vereinigen, in der aber ihre Individualität nicht ausgelöscht ist, in der sie aber Zugang haben zu noch viel höheren geistigen Kräften, als sie als einzelnes, isoliertes Individuum hätten. Ich meine, das betrifft bis ins Detail alles. Wenn ich wieder das Beispiel Steiner und die Anthroposophen hernehme, dann ist die Situation zum Beispiel, wenn er in einem Vortrag spricht, das heißt, die eine gewisse Gemeinschaft da versammelt ist das etwas anderes, als wenn er zu Hause beim Schreibtisch sitzt und seine Bücher schreibt. Es kommt in gewisser Weise immer, wenn es eine Gemeinschaft vereinigt ist, ist immer die Möglichkeit, dass da größere Impulse noch hereinkommen. Sollte eigentlich sein. Also das sollte eigentlich bei einer geistigen Gemeinschaft sozusagen der Standard sein. Weil nur in dem Moment existiert sie als geistige Gemeinschaft, sonst ist es halt eine Ansammlung von Menschen, die im gleichen Raum sitzen.
Ich hoffe, das sind konkrete Ausstellungen. Also weil es gerade da ist.
Nein, es schaut ganz konkret so aus, dass im Moment des Sprechens dann Dinge hereinkommen, die mehr ausdrücken, mehr sagen, mehr Informationen, wenn man so will, geben, als er noch eine Minute vor dem Vortrag sagen hätte können.
Also zum Beispiel sowas wie ein Impuls, der halt
zum Beispiel
irgendeine Initiative loslegt.
Zum Beispiel, ja, zum Beispiel. Zum Beispiel, aber durchaus auch im Erkenntnismäßigen schon als Vorbereitung, also wo die Schilderung dann eine gewisse neue Nuance kriegt, die, weil man muss sich denken, Steiner spricht, wenn er spricht, aus dem unmittelbaren Erleben. Natürlich muss er das vorbereiten, man geht nicht hin und fängt so ganz bei Null an, natürlich ist das vorbereitet, aber feine Details kommen im Moment des Sprechens herein. Und daher ist es, wenn er denselben Vortrag woanders hält, ist schon wieder eine andere Nuance drinnen. Ja, manchmal sogar so extrem, dass es fast widersprüchlich erscheint. Weil es einfach ein völlig anderer Blickwinkel plötzlich eröffnet ist, der jetzt noch eine ganz andere Seite sichtbar macht. Und das hängt aber sehr stark mit dem Publikum zusammen, das vorne sitzt sozusagen. Also die Zuhörerschaft ist in Wahrheit nicht nur Zuhörerschaft, sondern als geistige Gemeinschaft eine mitwirkende Kraft. Nur können sie es selber nicht aussprechen, weil sonst müsste jeder zum Erzählen dort anfangen. Und könnte vielleicht sogar jeder, nur es würde halt noch sehr, sehr bruchstückhaft und sehr, sehr chaotisch sein. Die meisten würden halt vielleicht einmal gewisse Empfindungen dazu ausdrücken und die wieder neu hineinbringen und Steiner schafft es halt dann durch seine Schulung und durch seine Vorbereitung, das dann wirklich klar in klare Worte auch zu fassen. Und sozusagen diese, zumindest jetzt in dem einen Vortrag, wo ja auch immer wieder verschiedene Aspekte zusammenkommen, die zu einem Ganzen zu fassen, beziehungsweise das Ganze dadurch sichtbar werden zu lassen. Weil das ist gar nicht so leicht, weil wenn du das im Erleben schilderst, es ist schon ein Metamorphoseprozess, natürlich ein sich verwandeln, der aber so schnell geht, dass also immer wieder neue Dinge auftauchen, die wo nicht so leicht der Zusammenhang zu dem ist, was du eigentlich einen Absatz vorher gesagt hast. Das ist gar nicht so leicht oft, weil da kommt plötzlich wieder was Neues herein und du musst es eigentlich organisch verbinden mit dem vorher. Und wenn du da nicht geübt bist drinnen, dann kann es sehr leicht passieren, dass das in einer Ansammlung von Widersprüchen zerfällt. Obwohl die Splitter alle richtig sind. Aber es wird das Gesamtbild nicht sichtbar. Also es ist einfach total anders, als wenn man einen, wie soll ich sagen, vorher durchgeackerten Lehrstoff jetzt in einer Vorlesung wiedergibt. Weil es eben aus dem unmittelbaren Erleben spricht. Das sollte es eigentlich sein und das ist möglich. Das ist auf jeder Ebene möglich. Erleben heißt jetzt nicht, dass es jetzt ein Hellsehen von der Dimension eines Steiners sein muss. Aber man muss was erleben dabei.
Das heißt, dass eigentlich dann Dialoge wahrscheinlich eher dazu geeignet sind, sowas ja vorzuhoffen, also Vorträge eigentlich, oder?
Ja, ist richtig. Ich meine, wobei es dann auf eine wirklich sehr spezielle Dialogkultur auch ankommt, weil es ist immer natürlich eben noch mehr, je mehr drinnen sitzen und jeder eigentlich durch seine Individualität, die er mitbringt, das ist nämlich gerade das Tor, das also so viel mehr Neues hereinbringt. Aber die Riesengefahr ist auf der anderen Seite eben wieder, dass es zersplittert. Der eine sagt das, der andere sagt das, der dritte das und der vierte sagt, na, ich sehe das ganz anders. Und am Schluss steht man sehr leicht davor, dass man sagt, jetzt weiß ich gar nichts mehr. Also es braucht sozusagen zumindest der energischen Moderation, dass da das Ganze sichtbar wird daraus, aus den Splittern. Das ist das Schwierige. Abgesehen davon, dass halt eine sehr, sehr ausgereifte Dialogkultur dazugehört oder Multilog-Kultur eigentlich dazugehört und dass es nicht in ein Streitgespräch ausartet. Wo einer sagt, aber ich sehe das so, nein, bitte lass mich jetzt fertig reden, ich sehe das so, das hebt er das auf oder das ist ein Blödsinn oder ich meine, vielleicht sagt man es nicht so direkt, aber ihr kennt das sicher aus Zweigabenden oder auch so, dass Veranstaltungen, wo das auch passieren kann.
Ja, meistens sehe ich ja den Vortragscharakter auch im Arbeitskreis.
Ja.
Das ist ja auch so, dass oft scheinbar ein Gegensatz ist, ein Widerspruch ist.
Ja, eben, ja.
Und doch etwas Verbindendes. Also das Verbindende ist immer erst zu finden.
Eben, das ist das Problem und das erfordert also. Das ist das Schwierigste daran, also diesen verbindenden Faden nicht zu verlieren, oder eben weil man doch im Hintergrund das Gesamtgebilde irgendwo im Erleben hat. Und das ist aber so flexibel, es in sehr viele Richtungen zu bewegen. Aber oft erscheinen halt dann nur die einzelnen Splitter und dann fällt halt leider das geistige Band oft. Aber das ist was absolut gepflegt gehört, also diese Gesprächs- und Dialogkultur, und darum schätze ich es auch sehr, wenn Fragen, Anregungen und so weiter eingebracht werden. Also das, weil ich halte es im Grunde eh für ein absterbendes Modell, dass einer zentral einen Vortrag hält und die anderen lauschen, ergebenst oder sonst irgendwie oder mit ihnen Widerspruch, wie auch immer. Also es. Da müsste sich wahrscheinlich langsam was ändern. Also jedenfalls, dass diese Bereicherung reinkommt, aber dass auch die Disziplin herrscht, dass man vielleicht einen, es kann ja mal wieder dann der andere sein, zulässt, der das versucht zum Ganzen zu verbinden und zu harmonisieren und das Ganze sichtbar werden lässt daraus.
Wir haben da super Moderationstechniken seit jüngster Zeit. Also ich meine, Moderation wird immer prominenter.
Ja. Super. Ja, nein, das ist auch wichtig. Ja, das ist auch wichtig. Und es muss sich jeder bewusst werden, dass er einfach, weil wenn einer wirklich aus dem Erleben heraus schildert, dann ist es in jedem Fall richtig. Aus dem Erleben geschildert ist es in jedem Fall richtig. Was falsch sein kann, ist die Deutung oder was einzuordnen ist oder wie es ins Ganze passt. Aber das Erleben ist immer richtig. Ich meine, das ist so, wenn ich sage, die Wand ist weiß, dann ist das richtig. Und was jetzt sonst noch das für Bedeutung hat, ist ein anderes Kapitel, aber das Erleben als solches ist einfach da und das Recht muss man jedem zugestehen, auch wenn ein anderer vielleicht sagt, ich will aber nicht das Braune da sehen, das Weiße interessiert mich nicht. Und das ist oft der Punkt, dass die Leute halt auf irgendein Detail, das sie besonders betrifft, fixiert sind und dem anderen dann das nicht den Freiraum zulassen, auch seines zu bringen, das vielleicht, wo vielleicht ganz was anderes wichtig ist. Aber darin liegt die Zukunft, und wenn wir uns ehrlich sind, die ganze anthroposophische Gesellschaft in ihrer historischen Entwicklung hat damit einen riesigen Lernprozess in Wahrheit durchgemacht und es war ja letztlich in der Anfangsphase, selbst zu Steiners Zeiten, katastrophal oft. Und nach seinem Tod erst recht, selbst unter den Vorstandsmitgliedern und so. Also das war ja ein eher abschreckendes Beispiel. Aber was natürlich auch verständlich ist, weil auf der anderen Seite, weil halt wenn so ein Erleben da ist, das geistig, nicht Hellsehen, aber ein Erleben, ein persönlicher, individueller Zugang da ist. Und man muss dazu rechnen, die Menschen kommen aus den unterschiedlichsten Inkarnationen, in unterschiedlichsten Kulturbereichen, in unterschiedlichsten Geistesströmungen. Das ist ja gerade das Wesen der anthroposophischen Gesellschaft oder der Anthroposophen, die sich da versammeln, dass die aus unterschiedlichsten Geistesströmungen kommen, die teilweise wirklich diametral entgegengesetzt sind. Und natürlich kommt da von Haus aus schon unterbewusst eine ganz andere Perspektive hinein. Und von der anderen Seite, wie der andere, das muss gerade, wenn sie es ehrlich meinen, ihr ist und ihr Erleben aber mal ihren Horizont ausfüllt, dann fangen sie mit dem anderen überhaupt nichts an. Und das passt in Wahrheit, das spießt sie total. Und also das ist jetzt sozusagen im Grund gar kein Vorwurf, sondern es zeigt nur, wie schwierig es ist. Ja, man könnte sagen, bitte, was war das für eine Norm, dass die das nicht einmal geschafft haben, da jetzt nach dem Steiner gemeinsam irgendwo den Karren weiter zu bewegen, sondern nichts Besseres zu tun haben, als sich gegenseitig zu befetzen. Dass das Ganze fast am Zerbrechen ist. Also, und das sind noch die von Steiner auserwählt. Ich meine, da denken wir als nächsten Satz nicht, hat er Kartoffel auf die Augen gehabt, der Steiner oder was. Also, und, nein, es waren die Bestmöglichsten, mit Sicherheit. Also er hat sicher nicht irgendwelche Leute ausgewählt, die er da reingesetzt hat. Und trotzdem ist es wahnsinnig schwierig, weil das waren trotzdem Leute, die also schon eine starke geistige Vergangenheit in früheren Inkarnationen hatten, trotz allem. Und trotzdem ist es schwierig. Also es zeigt, dass das ist nicht so einfach zu bewältigen, die Problematik. Eben gerade wenn man wirklich eine freie geistige Gemeinschaft aufbauen will, die eben nicht dadurch bedingt ist, durch gleiche Abstammung oder zumindest durch eine gleiche geistige Tradition. Weil in Wahrheit, jetzt könnte man sagen, ist doch die Anthroposophie jetzt die gleiche geistige Tradition. Ja, nur die Anthroposophie ist so vielseitig und so facettenreich in Wahrheit, dass weil eben so viele Strömungen in Wahrheit da drinnen zusammenkommen, dass es da dann nicht mehr leicht wird. Also zu sagen, wir verstehen uns in der Anthroposophie, weil das unser gemeinsames Ding ist, gar nicht so leicht zu sagen, weil da sind so viele Ingredienzien drinnen und so viele geistige Aspekte drinnen, dass da sehr leicht innerhalb die Bruchlinien entstehen können. Viel leichter als, weiß ich nicht, wenn man irgendeine buddhistische Gruppierung hernimmt. Ich sage gar nicht einmal Buddhismus im Allgemeinen, weil der ist auch sehr facettenreich. Aber wenn man so eine engere buddhistische Gruppierung hernimmt, dann ist innerhalb der relativ leicht ein gemeinsamer Geist herzustellen. Und wenn man die große buddhistische Gemeinschaft nimmt, dann läuft es eh schon wieder aufs selbe hinaus, weil da gibt es also riesige Unterschiede und in Wahrheit auch riesige Differenzen, die halt vielleicht ein bisschen sanftmütiger ausgetragen werden, aber das ist auch nur an der Oberfläche in Wahrheit.
Ja, im Christentum.
Ja, richtig.
Was Differenzierungen?
Gibt es ja x
und orthodox und die katholischen.
Genau, und die evangelischen und wenn man dann noch die koptischen und weiß Gott, was alles nimmt, also gibt es ja auch so viele Facetten davon und dass es da auch nicht leicht ist, den Kern des Christentums nämlich zu finden, das ist nämlich das Problem dann. Weil Anthroposophie als solches ist eben das, was wirklich alle diese Teilaspekte dann übergreift. Und das ist aber nicht leicht zu finden, wenn man aus einer Linie oder aus der anderen Linie kommt. Und es ist sehr leicht dann die Gefahr, dass man glaubt, Anthroposophie als Ganzes zu haben und grenzt sie aber in Wahrheit ein auf die geistige Strömung, aus der man halt stammt, irgendwo. Und ich glaube, damit hat man schon alles. Damit ist es also in der Praxis gar nicht so einfach. Und es ist auch nicht jetzt so ein Drama, dass diese Streiter, ich meine, sicher für die Gesellschaft war es schon ein ziemliches Drama, aber es ist wahrscheinlich unvermeidbar gewesen. Und es ist vielleicht auch im Rückblick gesehen zumindest gut, dass man sich dessen bewusst wird, welche Bruchlinien da drinnen sind. Dass das nicht so einfach gesagt ist, das ist ein großes Ganzes. Und das ist es, aber zu dem muss man erst hinfinden. Und das bedeutet natürlich auch, für jedes Individuum einen starken Entwicklungsschub, der notwendig ist. Und der offenbar selbst über das noch hinausgeht, was die Vorstandsmitglieder da sonst wo hatten. Weil es heißt einerseits Entwicklung des Individuums, wirklich ganz das eigene zu finden und auch zu vertreten und aus nichts anderem zu sprechen als aus dem eigenen heraus, das heißt aus dem wirklichen eigenen Erleben und nicht nur irgendwas zu zitieren, was Steiner da oder dort gesagt hat, das ist allein nicht zu wenig. Wenn ich es nicht nacherleben kann, dann kann ich es zwar zitieren, sagen, Steiner hat das gesagt, aber dann sage ich, ich kann es jetzt im Moment nicht erleben. Also nehmt es zur Kenntnis, er hat es gesagt, ich kann dazu nichts sagen im Moment.
Wo hat er das gesagt, dass man das ins Erleben, aus dem Erleben heraus sozusagen zitieren darf oder sollte er eigentlich?
Es ist eine wichtige Stelle. Ich meine, ich kann da jetzt keine direkte Stelle dazu sagen. Er schreibt es immer wieder, dass das geistige Erleben wichtig ist.
Das ist ein Wiki-Artikel vielleicht.
Müsste man machen daraus, ja.
Ich fällt eine Stelle ein.
Ja.
Also, das kann Brief an die Mitglieder, da sagt er, gibt es ein eigenes kleines Bändchen, Brief an die Mitglieder, wie die Zweitarbeit sozusagen sein sollte und wozu Zweit, habe ich gesagt, ich habe es vor vielen Jahren gelesen. Und da sagt er, dass diese Zusammenkunft,
ja,
der Anthroposophen einmal wöchentlich oder so in einem Zwei, dass eigentlich der Sinn auch der ist, um zu sehen, wie im anderen die Anthroposophie,
ja,
lebt.
Ja, ja, ja.
Nicht,
ja, als Wissen nicht als Wissen vorhanden.
Nein,
richtig. Mhm. Ich meine, das ist das, was er ja auch schon an den Theosophen vorher so kritisiert hat, dass zu viel einfach intellektuelles Kopfwissen ist. Und dass intellektuelle Konstruktionen wiedergegeben werden und Dinge. Und das genügt nicht. Ich muss es wirklich lebendig in mir haben, meinen Zugang irgendwo finden dazu. Dann sagt er, ich kann jetzt auch die Stelle nicht zitieren, aber das hat er ein paar Mal, glaube ich, sogar gesagt. Es gibt die Anthroposophie im Grund so oft, als es Anthroposophen gibt, weil jeder seinen Zugang finden muss. Und das ist ganz wichtig. Das ist eben der eine Aspekt, das heißt, das ist absolut individuell. Und das andere ist aber, dass ich mich so öffnen muss, dass ich die anderen, mit denen ich da vereinigt bin, genauso annehmen und aufnehmen kann. Und zwar sage vielleicht, für mich passt es so nicht, dass ich das in meinem Leben so verwirkliche, aber für ihn passt es, weil er das so lebt. Und das, gerade dadurch sehe ich seine andere Individualität dann ganz deutlich, weil es in ihm die Anthroposophie anders lebt als in mir. Also es geht nicht, überhaupt nicht um eine Gleichschaltung sozusagen, ganz im Gegenteil. Und trotzdem ist es das eine Gemeinsame, das dahinter steckt, irgendwo. Das ist die wirklich eine riesige Schwierigkeit. Und weil es ja wirklich letztlich die Zielvorstellung jedenfalls die ist, dass es wirklich alle geistigen Strömungen umspannt irgendwo. Alle, die möglich sind im Grunde. Und dass jeder, egal aus welcher Inkarnationslinie er kommt und aus welcher spirituellen Linie dadurch er kommt, dass der seinen Platz drinnen finden kann. Aber es erfordert halt auch die Beweglichkeit, den anderen diesen Raum zuzugestehen und zu sagen, ich verwirkliche halt in meinem Leben einen anderen Aspekt davon. Ich meine, Steiner hat sozusagen seinen Aspekt davon gelebt und verwirklicht. Und das ist sozusagen auch noch nicht die Gesamtanthroposophie, sondern seine individuelle Form, die natürlich riesig umfassend ist. Das ist ganz klar, aber es gehört dazu natürlich auch der Mut, sich auf das Erleben einzulassen und zu sagen, ich traue mich, aus dem zu schöpfen irgendwo. Und man hat ja zum Glück eben mit dem Werk Steiners also eine immense Orientierungshilfe. Einfach. Und trotzdem geht es dann um die Dinge, wie soll ich sagen, für alles, was er schreibt, dann eigene Worte im Grunde zu finden und eine eigene Formulierung zu finden. Und wenn es aber jetzt so, was jetzt der Ausgangspunkt war, wenn es ein Vortrag von mir aus ist oder ein Gesprächsrunde, wie immer, es war eine Gemeinschaft von Leuten dabei ist, dann müsste man eigentlich so sprechen können, und das geht bis zu einem gewissen Grad, dass man einbezieht, was in den anderen lebt. Das heißt, ich meine, das ist, jetzt geht natürlich nicht kopfmäßig, dass ich sage, der ist so und so und der ist so und so und aha, daher spreche ich so und so, sondern es ist, wie soll ich sagen, Aufnehmen der Menschen, die da sitzen. Das geht selbst, wenn es 1000 sind, die im Saal sitzen. Natürlich kann man da nicht im Bewusstsein, voll bewusst sagen, das ist der Herr Meier und der Herr Müller und der denkt so und so, das hätte nicht einmal Steiner sagen können. Und trotzdem spricht er im Grunde zu allen, die zumindest auch hören wollen. Das ist die andere Voraussetzung, weil es kann natürlich einer da hinsitzen, der sagt, ich gebe mir jetzt den Steiner einmal, ich glaube eh nichts von dem, was er sagt, aber jetzt prüfe ich einmal darauf ab, was für ein Blödsinn er erzählt und wo er sich in Widersprüche verwickelt. Ich meine, dann wird es natürlich zwar schon beim Vortragenden auch total spürbar werden, dass so einer drinnen sitzt, aber zudem kann er halt dann nicht in Wahrheit sprechen und der bringt natürlich auch keinen Impuls hinein in das, was jetzt wirklich als Vortrag, als eine Rede herauskommt. Aber ansonsten wirkt immer die Gemeinschaft irgendwo mit. Das ist wie bei einem Theaterstück, wo ich auch immer sage, das Stück, so wie es heute abends gespielt wird, hängt vom Ort, von der Zeit und von den Leuten ab, die da drinnen sitzen. Und das ist mit jedem Publikum anders. Und das ist also nicht einfach, und wenn du es 100-mal spielst, nicht eine Reproduktion, nicht einmal annähernd in Wahrheit, weil es in so vielen feinen Nuancen vom Publikum abhängt, das drinnen sitzt. Und man denkt sich, na, der sagt ja da hoffentlich zumindest nichts. Wenn er anfängt zum Buh rufen, dann wird es halt schon sehr deutlich. Aber es ist. Das ist aber ein Teil des Miterlebens. Und darum sollte er zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Beispiel Theaterstück bleiben, man sollte so frei, das heißt so gut im Text drinnen stehen und in dem ganzen Stück drinnen stehen, idealerweise, dass man sich um das Stück während des Spiels gar nicht mehr kümmern muss. Das spielt sich durch mich. Und ich bin eigentlich viel mehr beim Publikum und nehme das auf und beziehe es ein. Teilweise kann das Bewusstsein auch dahin gehen, da langweilt sich einer. Nicht, dass ich jetzt deswegen anders spiele, bewusst, aber ich registriere es einfach. Und das ist nur die bewusste Seite dessen, dass man offen genug ist, das Publikum sozusagen wirklich mit einzubeziehen, insgesamt. Weil wenn ich noch ganz auf den Text konzentriert bin und fix, was ist die nächste Szene, was muss ich anziehen und wo gehe ich hin, dann bin ich eigentlich ganz in meiner engen Welt befangen und da vorne sitzt irgendwo ein Publikum, das eigentlich durch einen riesen Graben getrennt ist von mir. Aber im Idealfall ist es ein Gemeinschaftserlebnis des ganzen Saales.
Was du sagst, ist aber die hohe Schule der Bühnenkunst. Denn wenn das passiert, dass du sagst, dann spüre ich das, wir spielen zusammen, wir sind ja Damen, und dann spüre ich das, wenn es mir gelingt, auch nur anfänglich das Publikum mit einzubeziehen, dann erlebe ich das und ich erlebe gleichzeitig, dass das Publikum das auch erlebt.
Ja, 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 ja.
Und das äußert genau. Sich dann akustisch dadurch, dass es erstaunlich still wird im Saal.
Ja, ja, das ganze Wetzen vorhin und so geht dann weg, ja, ja.
Eine spannende, erwartungsvolle Stille sozusagen. Und das ist natürlich ein gnadenvoller Moment, würde ich sagen.
Ja, ja, ich meine, das hat auch äußerliche Wirkungen, zum Beispiel, dass das Publikum wirklich mit den Schauspielern mitzuatmen beginnt. Ja. Das heißt, es steigt in den Atemrhythmus ein. Und das ist ganz toll, weil ja Atem mit dem, wie soll ich sagen, gefühlsmäßigen Erleben sehr stark zusammenhängt, gibt es einfach, bevor sie es noch im Kopf realisieren, um was da jetzt eigentlich geht, haben sie schon die gemeinsame Gefühlsbasis. Das heißt, so wie der Schauspieler oben das jetzt erlebt das gefühlsmäßig eigentlich schon nach. Und dann kommt erst dazu, aha, das und das hat er gemeint. Aber es kommt sozusagen die emotionale Nuance eigentlich vorher sogar durch, bevor ich noch, weil es ist eben nicht so, dass er jetzt, aha, der hat jetzt was traurig, ah ja, das ist eine traurige Geschichte. Aha, naja, jetzt wäre ich auch traurig. Sondern eigentlich ist er traurig, bevor er noch weiß, warum er traurig ist, sozusagen. Und er kommt so ein bisschen in die Stimmung rein. Das sind natürlich nicht außen. Das ist ganz klar. Und das tut aber der Freiheit keinen Abbruch. Ich meine, man muss sich halt freiwillig darauf einlassen. Noch im 19., 18. Jahrhundert war im Schauspiel zweifellos, ich nehme so Goethezeit oder was her, dass sicher auch da dieses gemeinsame Erleben, aber noch wesentlich unbewusster. Und es musste auch durch eine Phase durchgehen, wo man das total unterbricht. Damit auch das Publikum ganz frei wird, dass es auch jederzeit im Grund aussteigen kann. Und sagt, ich will mich auf das nicht einlassen. Ich meine, das ist zum Beispiel das, was ganz bewusst das Regietheater, also das ja letztlich auf Brecht zurückgeht, was er ganz bewusst will. Er will nicht, dass sich das Publikum identifiziert, mitlebt mit dem, was passiert, sondern kritisch gegenüberstellt. Das heißt, er ist der intellektuelle Betrachter, der zunächst einmal gar keine Emotion dem gegenüber hat, sondern sagt, was passiert denn da? Und wie beurteile ich das jetzt als Ding? Beurteile ich das als gut, als schlecht oder als sonst was, aber eben ohne miterleben, sondern von außen betrachten. Und daher wird alles getan, dass das die Möglichkeit des Miterlebens zertrümmert wird. Das ist das Geheimnis des Regietheaters. Da reiten so drauf herum, wird dann so, da kann ich gar nicht mehr mitgehen. Das zerbricht den ganzen Stil, alles, aber das dient eigentlich dazu, um es wirklich frei für die nüchterne intellektuelle Analyse hinzustellen. Das ist eigentlich der Grund. Und die Fähigkeit ist an sich dann weder halt auch nicht mehr so sehr gegen das Regietheater, sondern sehe es durchaus als, ich würde es nie machen. Aber ich sage, es ist eine notwendige Stufe gewesen. Ich meine, ob es jetzt noch immer notwendig ist, ist eine andere Frage, aber es ist zweifellos eine notwendige Entwicklungsstufe, um dieses, wie soll ich sagen, diese instinktive Gemeinschaft einmal aufzutrennen, weil das hat nämlich auch zur Folge, dass im Publikum auch keine Gemeinschaft mehr herrscht, sondern jeder für sich drin sitzt halt, zumindest nach der Vorstellung des Regietheaters, und für sich beurteilt und der Nachbar vielleicht ganz anders. Und also dorthin führt es auch da nicht, auch im Publikumssaal nicht das Gemeinschaftserlebnis zu haben, sondern das auch noch zu zersplittern, aufzutrennen. Ich meine, der Preis dafür ist, dass man es halt wirklich auf die nüchterne Außenbetrachtung und die darauf folgende intellektuelle Beurteilung reduziert. Weil die eigentlich geistige Substanz liegt halt in dem, was dahinter ist. Weil die liegt nicht einmal in den Worten, sondern in der Art, zum Beispiel wie der Schauspieler jetzt die Worte sagt, aus seinem Erleben heraus, aus seinem momentanen. Da liegt es eigentlich drinnen. Nicht wahr? Das heißt, zum Beispiel Mysteriendrama oder sonst was, so dichter Inhalt des Ganzen ist, aber realisieren tut er sich durch das, was der Schauspieler daraus macht in dem Moment. Und damit ist es trotzdem jedes Mal ein anderes Mysterium. Und das ist eigentlich, also sollte in einer Vortragssituation genauso sein, in Wahrheit.
Aber jetzt verstehe ich das, jetzt geht man das auf der tiefere Sinn der vielen Reisensteine, sind so viele Städte,
ja, ja,
so
viele, ja,
Jahre, weil dadurch kommt ja immer andere Aspekte, so,
ja,
vielleicht zum selben Thema, das ist ja auch ein ganzer Vortragszyklus, das ist ein Thema, aber in verschiedenen Städten, über einen langen Zeitraum oft.
Ja, richtig.
Und immer durch das andere Publikum hat er immer andere, sagen wir mal, Inspiration.
Ja, ist richtig. Und wenn man sehr aufmerksam die Vorträge liest, ich meine, wobei ja, bei den früheren ist es ein bisschen schwierig, weil da kaum so ein ganz authentischer Wortlaut ist, nicht weil bei den frühen Vorträgen, da sind die Nachschriften teilweise ziemlich abweichend und das noch nicht so konsequent mitstenografiert worden und dergleichen. Aber später ist es ja dann wirklich ziemlich minutiös mit stenografiert worden. Und wenn man sehr aufmerksam die Vorträge dann gerade an verschiedenen Orten oder so liest, es gibt ja in der GA etliche so Bände, wo es nach Themen zusammengefasst ist, aber in verschiedensten Städten, dann ist es nicht nur, dass es unterschiedliche Aspekte desselben Themas behandelt, sondern auch die Art zu sprechen ist anders. In feinen Nuancen ist auch die Art zu sprechen anders. Das ergibt sich ganz zwangsläufig. Das geht gar nicht. Ich meine, das kann man nicht jetzt direkt vom Bewusstsein steuern, braucht man auch nicht, aber das ergibt sich einfach daraus. Weil ein anderes Erleben entsteht. Und das bezieht das Publikum ein. Also das ist jedenfalls die Zielvorstellung. Ich meine, funktioniert natürlich, muss man auch dazu sagen, nie hundertprozentig, fällt manchmal raus. Es ist selbst bei Steiner unterschiedlich. Ich meine, es hat sicher Unterschiede gegeben bei manchen Vorträgen, wo er voll das Publikum mit dem gemeinsam erlebt und manchmal gelingt es eben nicht so. Es gibt zumindest einen Teil, der nicht einsteigt einfach. Da kann er nämlich gar nichts machen dagegen. Wenn ein Teil nicht einsteigt, richtig, dann fällt der raus, ist ein Fremdkörper eigentlich in gewisser Weise in dem Saal. Er nimmt halt die reine Zuschauer- oder Zuhörerposition ein und nicht die miterlebende Position ein. Und das schlägt dann sozusagen eine große Ecke aus dem Ganzen irgendwo. Und da kannst du als Redner machen, was du willst. Das ist, es muss also ein beiderseitiges Aufeinanderzugehen sozusagen in Wahrheit sein. Das heißt, dass die Idealsituation auftritt, erfordert von allen Beteiligten im Grunde sehr, sehr viel. Das ist schwierig. Und man sieht aber, dass das nicht uns nur so schwierig geht, sondern es ging auch den Elohim im Grunde so ähnlich, weil es dann auch, wie Steiner schildert, auch zu einer gewissen Oppositionsstellung teilweise sogar kam zwischen dem Jahwe, der das Gesamtbewusstsein vertritt, und den einzelnen anderen Elohim. Die sich dann teilweise auch zwar zu einer Gemeinschaft, zu einer kleineren Sechsergemeinschaft zusammengefunden haben, aber die eben trotzdem nicht das Gesamtbewusstsein ist, die gewisse Aspekte ausblenden vom wirklichen Gesamtbewusstsein, nämlich namentlich die Aspekte, die dann weiter in die Zukunft führen und was dann eine gewisse Spannungssituation gibt. Also auch da gibt es im Vorstand Schwierigkeiten, selbst bei den Elohim. Also da brauchen wir uns jetzt wieder weiters nicht genieren, dass solche Dinge zustande kommen. Also das ist total schwierig. Oder auch auf einer anderen Ebene Michael und die anderen sechs Erzengel. Michael, der eigentlich schon zum Urengel aufsteigt und der in gewisser Weise dann auch manchmal in einem gewissen Gegensatz zu den anderen gerät, oder besser umgekehrt gesagt, sie in einen Gegensatz zu ihm geraten. Also bei sehr hohen geistigen Wesenheiten ist es nicht so leicht, in diese Situation des wirklichen Gemeinschaftsbewusstseins zu kommen, das eigene, die individuelle Eigenart eben überhaupt nicht zu verleugnen dabei, sondern im Gegenteil, sie wird gestärkt dadurch. Weil man dann aus dem Gemeinschaftsbewusstsein schöpfen kann, es verwandelt und dadurch zu was Eigener macht. Nur den Zugang hätte man nicht bekommen, wenn man nicht aus der Gemeinschaft geschöpft hätte oder durch die Gemeinschaft, wie auch immer. Aber haben tut man es erst, wenn man es wieder zu was Eigenem Individuellen gemacht hat. Also das ist ein schwieriger Prozess. Und das gilt also für alle geistigen Gemeinschaften, also auch hinauf. Wobei natürlich also die spezielle Eigenschaft der menschlichen Gemeinschaft nimmt, die ist, dass sie mit dieser zumindest absoluten Möglichkeit zur Freiheit verbunden ist, die höheren Hierarchien in der Form nicht haben. Sondern die stehen eigentlich immer unter dem unmittelbaren Einfluss der nächsthöheren Hierarchie und so weiter, bis hinauf zur Schöpfungsquelle, also zur Trinität oder so. Also selbst der Erzengel Michael hat nicht, obwohl er sehr stark mit unserer Freiheit verbunden ist, aber er hat nicht die Freiheit, die der Mensch erreichen kann. Das ist, weil wir haben immer die Freiheit, auch zu sagen, wir stellen uns dagegen. Wir können letztlich immer auch das Tor zur geistigen Welt zuschlagen. Ich meine, wenn wir es dauerhaft zuschlagen, dann erwartieren wir uns als Ich aus. Das ist der nächste Punkt. Aber wir können es zumindest zeitweilig zuschlagen. Und sozusagen so wie in dem schönen Prometheus-Gedicht halt von Goethe, nicht wahr? Erkennst du das? Wie fängt es an? No, jetzt ist Gott weg. Bedecke deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst und übe dem Knaben gleich, der Disteln köpft an Eichen dich und Berge söhnen. Musst mir meine Erde doch lassen stehen und meine Hütte, die du nicht gebaut und so weiter. Also lass mich in der Ruhe, tu nicht ausschaffen da. Kümmer dich um deinen Schmarrn da oben. Also mit einer immensen cholerischen Kraft, die da dahinter steckt. Also nicht, ja, ich verneige mich vor den Göttern und nehme dankbar an, was ihr mir gebt. Das ist schon ein Aspekt, den man auch braucht. Aber es braucht eben zum Menschsein genauso auch den anderen, selbst den höchsten Göttern zu trotzen und zu sagen, nein, ich will nicht. Ich will anders.
Ich will mal den Arsch schon später auf.
Genau. Ja, ich meine, das ist, ja, aber ich meine, das ist so dramatisch, dass jeder Mensch eigentlich tagtäglich in Wahrheit durch das durchgehen muss. Und daher, ich weiß wieder jetzt nicht, wo das in der GA steht, aber Steiner sagt, die größten Eingeweihten zweifeln jeden Tag an der Wirklichkeit des Geistigen. Wenn er durch das nicht durchgeht, ist er keiner, dann ist er ein Schwärmer. Dann wird er sich ein, oh ja, ich lebe in dem seligen Gefühl, wie schön doch das Geistige ist, das mich trägt und stützt und so weiter, und mich kann nichts mehr erschüttern dadurch. Für das Irdische greife ich am besten gleich gar nicht an, weil das ist eh pfui, aber also ich schwebe in geistigen Höhen. Aber das ist dann luziferisch.
Das kenne ich.
Das ist dann total luziferisch. Und schaut euch bitte die Biografie Steiners auch an. Also namentlich gerade die Aufsätze, die er veröffentlicht hat, so kurz vor der Zeit, wie er mit der eigentlich anthroposophischen Tätigkeit, also im Rahmen der theosophischen Gesellschaft begonnen hat. Wenn man die nicht sehr aufmerksam liest, dann liest man da einen radikalen Anarchisten, Materialisten, der gegen alles Kirchliche, Geistige schimpft. Im Grunde.
Katholizismus vor allem.
Ja, genau. Also das ist also mit nicht zarten Tönen. Also da wettert er so gegen ziemlich alles. Und wo dann viele rätseln, was ist mit dem Steiner passiert, ein paar Monate später redet er plötzlich in theosophischer Sprache und was ist los? Also jetzt muss er übergeschnappt sein oder sonst was. Oder hat zumindest, sagt man, dann einen totalen Bruch in seiner Biografie. Das ist kein Bruch, sondern das ist eine Notwendigkeit. Das ist der Bruch, wenn man so will, durch den wir jeden Tag durchgehen müssen. Und den wir sie eigentlich nicht ersparen dürfen.
Das ist die Differenzierung, die oft gemacht wird. Nur weil er was schlecht macht, heißt das nicht, dass das Gegenteil will.
Genau, ja.
Das wird so oft so gesehen, weil die Leute sich sofort angegriffen fühlen.
Ja, richtig, ja, ja.
Genau das Gegenteil, an wenn man das andere denkt.
Ja, richtig. Und es wird damit auch den Sachen nicht ihre Berechtigung genommen. Also das Weil auch zum Beispiel der Materialismus oder so, das hat eine absolut notwendige Funktion in der ganzen Menschheitsentwicklung. Eben menschheitlich gesehen genau dieses Türl jetzt aber zumachen. Ohne dem, weil sonst träufelt immer noch so auf die alte Art halt das Geistige herein. Nämlich auf die Art, dass es unfrei, mich unfrei macht. Und da kommt aber dann immer mehr, nur mehr luziferisches Geistiges hinein. Weil mit dem Mysterium von Golgatha, mit dem Erdenleben des Christus, ist auch insofern eine totale Wende passiert, dass sich die regelrecht fortgeschrittene geistige Welt, das heißt die Hierarchien, die mit dem Christus unmittelbar verbunden sind, sich niemals einmischen in die Freiheit des Menschen. Das heißt, man kann natürlich Inspirationen von dort erhalten, als Anregung, aber es liegt am Menschen immer, es aufzunehmen oder nicht aufzunehmen. Und zu sagen, ja, den Impuls will ich verwirklichen oder nicht. Der Christus würde nicht einmal mit seinen ganzen Hierarchien nicht einmal so weit gehen. Er kann eigentlich nicht einmal dem einzelnen Menschen gegen seinen Willen helfen. Gegen seinen Willen. Nämlich zumindest nicht in dem Bereich, was wirklich sein Ich betrifft. Ich meine, für viele Dinge, die unsere Körperhüllen betreffen, ist es eh anders, weil da braucht man auch noch sehr viel Hilfe. Also das heißt jetzt nicht, dass wir wieder alles schon los sind, aber was unseren geistigen Kern betrifft, dieses nicht ich, sondern der Christus in mir, wie Steiner oft den Paulus zitiert, das ist was auf absoluter Freiwilligkeit beruht. Also beiderseitiger Freiwilligkeit, wenn man so will. Also wenn wir die Christuskraft als Hilfe wollen, nämlich wollen dazu, dass sie unseren Schöpfungswillen die Kraft verleiht, wirklich in der Welt wirksam zu werden in größerem Maßstab. Das ist es nämlich. Und wir dazu die Hilfe des Christus herbeirufen, wenn man so will, dann bekommen wir sie. Wenn wir sie verweigern, dann kriegen wir es nicht. Aber es wird nie so sein, dass der Christus in uns so wirkt, dass er sagt, du, jetzt hör endlich mit deinem Blödsinn auf, jetzt stoße ich dich dorthin, dass du endlich vernünftig wirst. Das ist es nicht. Ich meine, das betrifft dann unser Karma, unser Schicksal, aber das sind wir selber, die uns treten, im Grunde. Etwa weil, wie schon der Heraklit erkannt hat, das Menschen Daimon ist sein Schicksal. Und mit Daimon meint er eigentlich das Ich. Unser eigentliches, wirkliches Ich, von dem wir halt im Erdenleben meistens sehr wenig wissen, das führt uns zum Schicksal. Das heißt, man lernt das eigene Ich, die eigene Individualität am besten im Spiegel des Schicksals kennen. Im Spiegel der Menschen, die mir begegnen und am besten im Spiegel derer, die mir dauernd Ohrfeigen geben. Das sind eigentlich, wenn ich es jetzt aus der Perspektive sehe, unsere Erfüllungsgehilfen dann.
Jetzt sind wir wieder bei dem Thema, dass man halt Philosophie im Leben lebt.
Und ja, ganz genau. Ganz genau. Und namentlich auch in den unangenehmen Situationen. Und nicht nur ja, in der Kuschelgemeinschaft, wo man sich eh nur total wohlfühlt. Das soll schon sein, aber. Aber
eine distanzierte Kuschelgemeinschaft.
Ja, genau. Genau. Richtig. Also gelebte Anthroposophie ist dort überall, egal welchen Menschen ich begegne, dort muss ich leben. Ich meine, dort ist sehr Realität und um das geht es im Kern eigentlich auch. Weil es geht nicht darum, dass man esoterisches Wissen als Selbstzweck anhäufen. Oh Gott, ich weiß jetzt über die höheren Hierarchien, wo die zu Hause sind, welche Postanschrift sie haben und was sie so im Leben tun. Das ist schon gut, es zu wissen, natürlich, weil es ist eine notwendige Voraussetzung irgendwo, aber in dem erschöpft es sich nicht. Ich meine, das alleine ist ein Sonntagsvergnügen. Das genügt nicht, sondern realisieren tut es sich in dem, wie begegne ich anderen Menschen. Wie nehme ich den anderen Menschen wahr? Erlebe ich den anderen Menschen als diese besondere Individualität, dann ist es Anthroposophie oder dann kann ich sagen, dann ist der Christus mitten darunter. Das ist dann fast dasselbe. Das ist also wirklich auf die Praxis kommt es immer mehr an, weil das soziale Leben wird immer mehr auf das angewiesen sein. Und alles andere, was an überkommenen Konventionen und so in der Gesellschaft, nur wirkt nicht, dass ich das jetzt ausradieren und abschaffen will, weil wir brauchen es noch lange als Stütze. Aber wenn es sich nur auf das reduziert und auch von mir aus in einer anthroposophischen Gemeinschaft dann nur mehr nach so unausgesprochenen, aber gelebten Regeln geht, die so normiert sind, dass im Grunde in Wahrheit jeder als Korsett empfindet, aber man traut sich doch nicht anders, weil sonst könnten die anderen wieder blöd schauen und mich nicht für einen braven Anthroposophen halten, also muss ich auch so daherkommen und dahergehen und genauso reden. Das reicht einfach nicht. Es muss also reinkommen, dass jeder Mensch sein Individuelles findet und mit dem anderen gemeinsam noch was Höheres eigentlich findet, mit jedem, den er begegnet. Das heißt, das ist was ihn zugleich über sich hinausführt, zugleich aber jeden, der daran beteiligt ist, bereichert. Indem er es wieder jetzt aufnimmt, verwandelt und zu etwas Eigenem macht. Weil auch das sollte es sein, wenn man spricht zu einem Menschen, ist das nicht so gemein, du musst das jetzt auch so machen. Ich habe einen guten Tipp für dich, wie du das Leben führen sollst, also für so oder so. Weil dann bist du schöpfst aus dem Geistigen und dann bist du auf dem richtigen Weg. Sondern es kann nur eine Anregung sein, im Grunde eine Erzählung, schau, ich habe das so gemacht, ich habe die und die Erfahrungen dabei gemacht und vielleicht nützt dir das, was das zu wissen. Aber mach es selber anders. Nimm es als Anregung. So ist auch die Geistesschulung Steiners in Wahrheit zu verstehen. Das ist auch nicht so zu meinen, jetzt bete genau das durch, so, aha, wie steht das da drinnen, wie erlangt man oder sonst wie, und genauso bete das jetzt durch, nach einem Einheitsschema. Darum hat er ja dann auch seinen engeren esoterischen Schülern natürlich spezielle Übungen gegeben, aus dem Gespür heraus, was für den gut ist, aber trotzdem muss der auch noch was Eigenes daraus machen.
Und musste damit auch wieder aufhören? Mit dem
Leben, ja.
Persönlichen.
Ja, ja, richtig, ja, ja.
Und das ging auch nicht auf die Dauer.
Nein, eben, weil es kann einerseits eine Hilfe sein, es kann andererseits sein, dass der da wirklich auch wieder sklavisch dran hängt und das ist auch nicht gut, abgesehen davon, dass natürlich diese ganzen Sachen auch überhaupt während des Ersten Weltkriegs oder so haben sich starke Veränderungen aus äußeren Notwendigkeiten auch ergeben. Also weil alles, was, das hat einen riesen Schub gebracht, dass möglichst wenig geheim nur für Einzelne oder so passiert, weil das sofort in den Verdacht geraten wäre, geheime Gesellschaft, die da irgendwas tut, deswegen musste ich eigentlich aufhören, aber es hat auch einen inneren geistigen Sinn, dass das passiert ist auch, weil es hätte wahrscheinlich dann eh nicht weiter funktioniert. Das ist,
was du jetzt fandest, das ist eben so exemplarisch und schön dargestellt, wir müssen lernen, dran, dieser individuelle, ja, Weg, und dass ich trotzdem eben im Grunde eine Gemeinschaft bilden sollte, ne?
Ja. Ja, unbedingt, ja. Nein, und es kehrt dazu ein totales menschliches Offensein auch eben für die Schwächen und Stärken der anderen Menschen. Und zwar im wohlwollendsten Sinn auch für die Schwächen. Ich meine, und das fällt uns halt trotzdem, auch selbst wenn wir Anthroposophen sind, halt wahnsinnig schwer. Ich meine, wir sind halt da zu allen als Menschen, so wie wir halt sind, sehr schnell, ohne dass wir es merken, ein bisschen besserwisserisch und auch wieder ein bisschen neidisch. Na, der darf aber auch nicht jetzt so als der große Star dastehen, weil er jetzt halt vielleicht einmal sein Herz ausgeschüttet hat. Also da muss ich jetzt zumindest auch was dagegen setzen. Nur um zu zeigen, ich weiß auch was. Obwohl ich jetzt im Moment vielleicht gar nichts erlebe. Dann war es vielleicht gescheiter in dem Moment zu schweigen einfach und das aufzunehmen und das war's. Und schon gar nicht dem jetzt ausbessern tue, aber da hat Steiner was anderes gesagt.
Ja, so.
Dann wird es tödlich. Dann ist es ein anthroposophischer Selbstmord sozusagen. Das in dem Moment bricht nämlich sofort auch die ganze Gemeinschaft auseinander. Das ist in dem Moment. Und dann wird es wirklich nur trockenes Austauschen von Fakten und darüber debattieren. Und in dem Moment ist keine Anthroposophie mehr drinnen, in dem Zweigabend oder in dem Erleben. Also das Schönste wäre, und das kann auch wirklich eben, da können mehrere beteiligt sein, die wirklich aus ihrem Erleben erzählen. Und dann erzählt vielleicht ein anderer, muss gar nicht einmal direkt darauf eingehen und schon gar nicht dem widerlegen wollen oder was, sondern er schildert es aus einer anderen Perspektive. Und der Dritte wieder. Und stehen lassen. Ende. Es muss auch nicht zum Schluss rauskommen, so, wir fassen zusammen, 1, 2, 3, 4, Strich, Summe, als Endergebnis dieses. Es sollte eigentlich jeder mit nach Hause tragen und zu seinem eigenen Ergebnis kommen. In sich leben lassen, was mitnehmen dafür, und das ist sicher eine Bereicherung für ihn. Punkt.
Das ist das alte Gleichnis mit den sieben Blinden, nicht? Mit den Elefantenbedarf.
Ja.
Und dann jeder hat bedarfte den woanders. Und jeder hat völlig anderen Eindruck. Der eine bedarfte den Schwanz und der andere die Stoßzähne, der nächste die Füße. Der glaubt, das ist ein Tempel, das Säulen eines Tempels.
Ja.
So schien das seinen Erleben heraus. Jeder ist völlig anders.
Ja.
Das ist immer dasselbe Wesen. Und jeder hat recht. Nee, Sie erkennen es nicht, das Wesen als Ganzes. Aber wenn Sie vom Erleben ausgehen, haben Sie recht.
Richtig, ja. Und wenn Sie sich das gegenseitig erzählen würden und aufmerksam sind und das wirklich aufnehmen, was der andere erzählt, würden Sie vielleicht irgendwann, vielleicht 3 Wochen nachher, draufkommen, ich sehe das Ganze eigentlich vor mir. Das ist nämlich das Höhere, was dann hereinkommt. Weil jeder mal nur einen Einzelaspekt hereinbringen kann. Schon jeder Einzelaspekt ist in sich wieder eine Ganzheit, das ist jetzt noch komplizierter, aber trotzdem, er blickt das höhere Ganze halt noch nicht. Das geht auch nicht anders. Das geht nie anders. Das geht selbst bei einem Steiner nicht anders. Ich meine, der kann auch nicht in einem Moment den ganzen Kosmos überschauen und alle Zusammenhänge im Bewusstsein präsent haben. Also das so ein Wunderwutze gibt es nicht einmal in die höheren Hierarchien irgendwo.
Und im Zeit und Raum kann er das vor allem, das sagt sie auch immer selber.
Ja.
In einem bestimmten Vortrag eben nur in einem Zusammenhang etwas darstellen kann, wo das passt.
Eben.
Und in einem anderen wieder einen anderen Aspekt. Und das kann scheinbar ein Widerspruch sein. So unterschiedlich kann es sein.
Ja, ist es ja oft. Also manchmal, wenn man es liest, denkt man sich, jetzt sagt er das. So zum Beispiel da mit der Venus. Auf einen sagt er, also die Venus ist sozusagen die Heimat der luziferischen Wesenheiten. Dann sagt er, sie schauen mit Sehnsucht dorthin, weil sie eigentlich in den Erdenbereich verbannt sind. Aha.
Ja. Da hat man wieder was verzögert von den, ich glaube, 12 Weltanschauungen und 7 Gemütsverfassungen.
Ja, genau.
Ich habe es nur erzählt gekriegt, aber da gibt es ja dann zum Beispiel die Humanisten, Realisten, Materialisten,
Idealisten. Ja, genau.
Rationalisten.
Genau.
Ja, ja.
Spiritualisten. Und dann jeweils dann die Gemütsverfassung.
Genau, die 7 Seelenstimmungen, ja. Ja, ja.
Dann geben sie ganz schön viele Kombinationen. Wenn man da alles
so ja,
hat, dann hat man vielleicht einen Anspruch auf die eine Wahrheit, also die Anschauung von der Realität.
Auch. Richtig, ja. Aber man kann eben immer, also man muss seinen eigenen Standpunkt finden für sein Leben, aber man kann beweglich werden und sozusagen den anderen aufnehmen, sich einmal auf den Standpunkt begeben und vielleicht wandert man dadurch selber für sein Leben wieder auf ein anderes Platz. Und nicht genau auf den sein, sondern wieder ein Schritt weiter irgendwo anders hin. Also das in Wahrheit ist das daher ein total lebendiges System und im Grunde wäre Anthroposophie was völlig frei von irgendeinem Dogma sein muss. Also das heißt, wenn es dogmatisch behandelt wird, ist es eine Katastrophe im Grunde.
Das wird übertrieben. Also das Grunddogma ist ja das, was der Steiner insofern mal als Anspruch hochhält, zum Beispiel, oder? Ich meine, dieser Anspruch, den kann man zum Beispiel als Dogma bezeichnen, was man sozusagen dem erfolgen kann.
Ja, ja, wobei das gar nicht als Dogma bezeichnet.
Ja, Dogmen sind rein Grundannahmen, von denen man
ausgeht. Richtig, ja, ist schon richtig.
Wir wissen, dass die Wissenschaft nicht ohne Dogma auskommen würde. Also man kann nicht Wissenschaft machen ohne Dogmen.
Sagen wir so, ich kann nicht Geisteswissenschaft betreiben, zum Beispiel, wenn ich nicht sage, ich will zumindest danach streben zu erkennen, ob es das Geistige gibt oder nicht. Wenn ich sage, mich interessiert das nicht, dann habe ich in der Anthroposophie nichts verloren. Es ist jedem sein gutes Recht, aber sicher ja, das ist schon klar. Also man muss. Aber wenn ich es jetzt in einen weiteren Sinne fasse, dann muss ich natürlich auch so Sachen nehmen wie Materialismus auch in mein Verständnis einbeziehen und seine Berechtigung und diese Dinge. Also,
das ist wichtig, wenn man mit Materialisten redet, vor
allem. Ja, absolut, ja.
Durch und durch verstehen.
Ja, absolut.
Absolut. Sich nicht ausgeblendet haben.
Absolut. Und eben auch das, was ich vorhin schon erzählt habe, dass man sehr bewusst ist, dass das eine notwendige Phase ist und ein notwendiger Aspekt ist, dass man sogar wirklich im Grunde täglich durchgehen muss durch das. Irgendwo unbewusst geht man sowieso immer durch, wo man sich einfach nur aufs Materielle jetzt konzentriert einen Moment lang. Und wo das eigentlich Geistige höchstens abgeblasst ist zum Verstandesgedanken und da ist eigentlich auch schon materialisiert in Wahrheit. Und ich meine, eigentlich tun wir das sehr viel im täglichen Leben. Müssen es auch tun. Ich meine, weil sonst werden wir wahrscheinlich über die eigenen Füße stolpern, sozusagen. Also die einfachsten Handgriffe nicht können. Also es nimmt sogar zeitlich gesehen einen großen Zeitraum ein. Und weil das war nichts, wenn wir die ganze Zeit jetzt, wenn es jetzt überspitzt, so hellsichtig durch die Gegend rennen. Und dann werden wir wahrscheinlich da nicht mehr lebensfähig sein. Außer wir haben 10 Diener, die uns alles nachtragen und uns ernähren und so weiter. Also, aber das ist jetzt leicht gesagt, halt das alles und in der Praxis schwierig durchführbar, weil wenn man vor allem auch die andere Individualität erst wahrnehmen muss, durch, ja, wie soll ich sagen, durch die Hüllen ihrer Persönlichkeit. Weil es ist halt so, ich meine, manche Menschen sind einem sympathischer, andere, schon wie der daherkommt, passt mir was nicht. Ist ja so, müssen wir ehrlich sein. Gut, haben natürlich Anthroposophen nicht, aber und das Temperament, ich meine, einer ist ein Phlegmatiker, wenn da einer mehr cholerisch daherkommt, ist das schon wieder ein Gegensatz irgendwo, da zischt es einmal, wenn das zusammenkommt. Obwohl es für einen Phlegmatiker vielleicht ganz interessant oft ist, wenn einer so cholerisch vor ihm herumhupft, nicht? Weil Phlegmatiker ist das eigentlich, für den ist das toll, der wird immer Vater dabei und ist fasziniert, wie man da so mal umspringen kann. Weil ärgern wird er sich nicht darüber, der Choleriker, der wird immer mehr ärgerlich, weil der doch noch Vater wird vor ihm. Das Typische, aber das sind alles so Dinge, das hat ja noch gar nichts mit unserer Individualität zu tun. Es hat zwar einen Grund, warum wir uns in der Verkörperung jetzt dieses oder jenes Temperament suchen. Vielleicht waren wir im vergangenen Leben ein Vaterphlegmatiker und jetzt schaut uns einmal ein bisschen Pfeffer nicht. Jetzt suchen wir uns halt den anderen Aspekt. Aber es ist trotzdem nicht die äußere Hülle, nicht? Weil die Individualität steckt dahinter und hinter diesen ganzen Hüllen müssen wir das erst erkennen und das ist auch nicht die ganze Bildung, die der eine hat und die der andere vielleicht nicht hat oder Ding, auch das ist nicht das Entscheidende, aber kann sich auch schon spießen, der eine redet immer so geschraubt und gestürzt und der andere redet so lebendig, das passt mir nicht, ich will das in klaren Formen gleich fassen und vorportioniert. Und das sind alles so feine Nuancen, durch die man alles, muss man eigentlich alles ausblenden, durchschauen durch das alles.
Ich kenne so gut vom Arbeitskreis, einen Dr. Hitsch.
Ja.
Weil normalerweise gibt es immer die zusammengekniffenen Augenbrauen und denkt ihr halt angestrengt, nein, so viel nachdenkt, dachte ich dann nicht. Es wird eher Aufmerksamkeit versucht zu verstehen eigentlich.
Ja, oder? Ja, und Konzentration. Ja,
die Konzentration. Und wenn ich dann halt irgendein Beispiel bringe und so, wie ich das so umsetze, dann hellen sie mir die Gesichter gleich so auf und so. das gibt dann immer wieder ein relativ gutes Gefühl, dass man geschafft hat, irgendwie die Runde aufzulockern.
Ja, weil ja, ja.
So trocken ist.
Ja, ich meine, das ist richtig, ja. Ich meine, manche Sachen sind natürlich trocken und müssten vielleicht auch sehr klar gedanklich behandelt werden, aber wenn es vom sprachlichen Ausdruck und von der Darstellung nur so wird, dann fängt es halt zum Stauben an irgendwo. Und das ist sehr ermüdend dann. Weil wenn man aus dem Erleben spricht, das war sicher auch das Geheimnis Steiners irgendwo, wenn man aus dem Erleben spricht, dann erwege ich viel stärker das Miterleben einfach an. Und so kriege ich eine Information, die erstens einmal konzentriert aufmerksam ist, dass ich es überhaupt mitkriege. Und wir wissen, selbst bei schärfster Konzentration kriegt man quasi maximal 30% mit. Im Durchschnitt wahrscheinlich viel weniger von dem, was gesagt wird. Das heißt, zwischendurch hat man immer wieder Aussetzer, was vorbei rauscht. Und wann erzählt man jetzt, du, ich habe das so toll gefunden. Man denkt, das habe ich gar nicht gehört. Wann hat er denn das gesagt?
Was hättest du von
deiner
Frau?
Nein. Das ist ja wurscht. Nein.
Entschuldigung.
Gut. Treffer. Nein, von jedem Beteiligten. Ich meine, jeder hört einen eigenen ausgefilterten Teil. Also teilweise natürlich eben, weil das eigene Interesse, das heißt die eigenen Dinge, die man mitbringt, die Aufmerksamkeit einmal auf bestimmte Sachen lenkt, die einem besonders entgegenspringen und anderes plätschert vorbei. Das ist aber wieder für den Nebenmann vielleicht gerade das Lebensentscheidende ist in dem Moment. Da fällt ein Satz und der ist für ihn, bumm, gehen plötzlich Grundleuchter auf. Für den anderen ist das überhaupt nicht relevant. Das ist ein Nebensatz, der vorbeizieht. Also das heißt, auch das Zuhören ist dann individuell. Das ist auch ganz interessant. Also das ist auch gut und richtig, dass man sozusagen da nicht das Ganze mitkriegt. Nur die Gefahr ist eben wieder, dass es zersplittert und dass man das Gesamtbild trotzdem verliert aus dem Blick und nur sie auf die Einzelheit verbeißt, anstatt das Ganze zu sehen, dass aber ein bestimmtes, was eben mich individuell betrifft, aus dem stärker herausgehoben ist. Aber das ist ein Unterschied, ob ich nur das sehe und der Rest verschwindet oder ob sozusagen organisch aus dem Ganzen heraus wächst irgendwo. Und bei einem wächst halt mehr die eine Blüte da heraus und beim anderen das Blattl dort. Aber es ist trotzdem die gemeinsame Pflanze und um das geht es, dass man das Gemeinsame auch erlebt dahinter. Und das ist schwierig, wenn es zu trocken ist, weil da zerfällt es zu sehr in die Einzelheiten schon vom Vortrag her. Und dann kann zwar jeder Einzelne sich konzentrieren, sehr scharf auf seine Einzelheiten, das heißt, die ihn besonders ansprechen und die ihm wichtig sind und der Rest zerbröselt. Aber das Ganze wird unter Umständen nicht sichtbar. Und zweitens ist diese dauernde scharfe Konzentration, gedankliche, nämlich intellektuelle Konzentration, sehr ermüdend. Da wird man wahnsinnig müde. In der Sprachgestaltung erzähle ich das immer, das hat verschiedenste Gründe. Teilweise einfach rein organische, die aber natürlich vom Seelischen bestimmt sind. Wenn wir sehr intellektuell nachdenken oder mitdenken, versteift sich unser ganzer Organismus. Nämlich dadurch, dass also die Muskeln in einen gewissen Starrkrampf versetzt werden. Weil unser Kopf hält es nicht aus, streng intellektuell zu denken, wenn der ganze Körper in lebendiger Bewegung ist.
Du Menschen, die beim Reden ständig die Position wechseln.
Ja,
sehr beweglich.
Genau, ich gehöre da auch dazu. Ja. Also ich gehöre da, also nur stocksteif wie eine Statue stehe ich selten, sondern...
Kann man das so beeinflussen, indem man sich bewegt, sozusagen, deiner Meinung nach?
Dass
man
es hilft. Es hilft, um auch im Ausdruck lebendiger zu werden. Ich meine, man muss halt in der Grenze halten, dass nicht der Kasperltheater wird, aber... Ich meine, man kann es fast bis zum scheinbar ruhigstehen verdichten, aber da muss ich es trotzdem im ganzen Körper spüren als lebendige Bewegung, als sozusagen Ansatz zur Entstehung der Bewegung. Das ist eben ganz was anderes, als wenn es nur sich da oben konzentriert und der Rest automatisch stocksteif gestellt wird. Also in dem Moment, wo nämlich das Denken ganz in den Intellekt fährt, das heißt ganz ins Gehirnwerkzeug einfährt, dann wird das zu einem Verkrampft. Und da muss man nachher auch, tut einem alles weh. Nicht nur, dass man ermüdet ist, weil was ermüdet dann nicht das oben in Wahrheit. Die Muskelverkrampfung ermüdet. Weil das erfordert eine dauernde Aktivität. Das kann bis zu einer Stoffwechselaktivität gehen, die einer mittelschweren körperlichen Arbeit entspricht. Das heißt, das laugt einem kräftemäßig aus und macht Verspannungen, macht einen steif und eben gerade nicht lebendig. Und das ermüdet und erschwert einem selber, es lebendig aufzunehmen. Also das heißt, wenn ich vom sprachlichen Ausdruck, von der Körperbewegung, von der Gestik und so ist schon lebendiger gestaltet, mache ich es im Publikum einfach leichter. Und ist mitzuleben, und wenn er es nämlich mitlebt, dann muss er nicht Satz für Satz und Wort für wie hat er es gesagt, auf das kommt es gar nicht an, weil er muss gar nicht jedes einzelne Wort sozusagen analysieren und fassen, sondern er geht diesen Lebensstrom mit und er lebt es in Wahrheit dann im Grunde imaginativer eine Spur. Und das, wie heißt so ein schöner Bild, sagt mehr als 1000 Worte. Ich meine, das ist sozusagen im Geistigen nicht anders. Das Imaginative ist eben viel inhaltsreicher und ich brauche trotzdem nicht diese ermüdende Anstrengungskraft, wie wenn ich das intellektuell behandle. Ich meine, dasselbe, was in einer Imagination ist, in Worte zu bringen, ist erstens eh schon ein Herausschneiden und Abtöten im Grunde, ist nötig bis zu einem gewissen Grad, weil sonst komme ich nicht zu klaren Begriffen, aber es ist ein Verstümmelungsprozess, ein schmerzlicher Verstümmelungsprozess auch. Ich meine, das ist auch was man spürt sofort, wenn man aus dem Erleben spricht, wie wenig das gesprochene Wort dem nahe kommt, nur was man dabei erlebt. Wie viele eigentlich fallen lassen muss dabei, was eigentlich auch noch zu sagen wäre und auch noch ein Unterton wäre und auch noch eine Facette wäre, aber da müsste ich 5 Sätze gleichzeitig sprechen können. Das ist, also dieses Reduzieren ist trotzdem notwendig, aber ich kann es halt bis zum Nullpunkt reduzieren fast und dann wird es halt wirklich nicht mehr da, der Begriff, dann ist es extrem. Dann ist das Erleben ganz tot und dann habe ich nur mehr die Asche.
Es kann ein Reduktionismus sein im Sinne von reduzieren, dass es sozusagen immer ärmer wird, immer abstrakter. Aber wenn es, wie du sagst, aus dem Erleben heraus, dann ist es ein Verdichten.
Ja.
Im Sinne eines Gedichts.
Ja, 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 ja. Ja, ja.
Dann in wenigen, doch das
Ganze. Aber mit wenigen Worten fürs Publikum, richtig, wenn es aus einem lebendigen Geschöpf wird, kann mit den wenigen Worten auch sehr viel im Erleben mitgegeben werden.
Das geht dann nicht
immer. Was nämlich dann die Zuhörer letztlich inspiriert, die Dinge selber aus sich im Nacherleben herauszuholen.
Ja.
Das heißt, dann reduziere ich im Grunde den Faktor der äußeren Information, weil das Geistige strömt eigentlich wirklich auf der anderen Ebene sowieso immer. Weil wenn ich es jetzt angenommen nur aufs Intellektuelle reduziere, dann ist es wirklich Aussendung und Informationsaufnahme. Und bei einem zumindest anthroposophischen Vortrag sollte es aber so sein, dass es eben zu einem wirklichen gemeinsamen geistigen Erleben kommt. Wie gesagt, das ist noch nicht Hellsehen oder was, aber man erlebt gemeinsam etwas dabei. Und aus dem Erleben kommen die Impulse eigentlich. Und die sind die eigentliche Substanz, auf die Worte, die gesprochenen Worte eigentlich nur hindeuten. Ich meine, jetzt kann man natürlich sagen, es ist was anderes, dann wenn es zum Beispiel so Texte wie die Mysteriendramen oder so, die auch dazu einen mantrischen Charakter haben, da liegt natürlich jetzt im Klang des Mantras und so weiter auch noch was drinnen. aber oder in dem Gedankenrhythmus, der drinnen liegt, nicht wahr? Weil sie ja oft Gedankenmantren sind, weil wir arbeiten ja gar nicht so sehr wie die Buddhisten oder was mit Mantren, die rein auf die Lautmeditation gebaut sind, sondern wo immer auch das Gedankliche auch zumindest dabei ist, was auch gut ist, weil es dann zum Bewusstsein spricht. Aber dann ist eben gerade der intellektuell verstehbare Inhalt ist eben gerade nicht das eigentlich Geistige, sondern nur maximal eine Hinweistafel, wo es hingeht. Das heißt, ein Mantra herzunehmen und zu sagen, wie muss ich denn das jetzt verstehen, ist sinnlos.
So wie das Gedicht,
ne? Ja, das hat mich in der Schule schon immer bei den Gedichtinterpretationen. Da habe ich immer innerlich und äußerlich die Haare aufgestellt. Und ich dachte, gut, jetzt zerfutzeln wir das ganze Gedicht und unterstellen dem Dichter, was er sich alles dabei gedacht hat und welche historischen Bezüge es zu dem und dem hat. Alles richtig, sicher alles richtig, wenn es gut gemacht ist. Aber das Gedicht habe ich darunter verloren und was es eigentlich will. Das ist eigentlich im Grunde nicht mehr da. Was ich erlebe, indem ich es einfach spreche und tue.
Du sagst es, es fehlt dann das geistige
Band. Es fehlt dann total das geistige Band. Das ist
eigentlich das Seelische.
Das Seelische, ja, ja, richtig, ja, ja, genau. Mhm. Genau, genau. Aber das ist halt, wir leben halt in der doch relativ stark intellektualisierten, arimanisierten Zeit, die genau das Seelische austreibt, immer. Obwohl der Ariman ja gerade die Sehnsucht nach dem Seelischen hat, weil das hat er eben nicht. Das hat er nicht. Darum will er ja immer nach den Menschen greifen.
Ach,
das nicht? Ja. Nein, weil ihm fehlt ja eigentlich sogar das wirklich Astralische.
Naja, aber er will es zerstören in dem Fall. Also, wollen es zerstören in Wirklichkeit dann, oder?
Ja, er wisst, aber das ist die Wirkung, die es für uns hat. Eigentlich will er für sich etwas davon rauben. Und das hat für uns eine zerstörerische Wirkung. Nein, er möchte es schon haben. So wie die luziferischen Wesenheiten, die eigentlich nur bis zum Astralischen herunterreichen, immer die Sehnsucht haben, was Ätherisches, Leben, heraufzuholen. Die wollen eigentlich daher, wollen sie das Menschengeschlecht im Grunde vergeistigen bis zum ätherischen Zustand. Das Physische soll wegfallen. Sie wollen es aber in ihr Reich bringen und lebt es bei uns im Ätherischen. Und wir leben mit dem. Weil wir partizipieren dann nicht. Weil in dem Moment, wo das sozusagen wir Menschen mit unserem Ätherischen hineingingen ins luziferische Reich, könnten diese luziferischen Wesenheiten auch an diesen ätherischen Kräften partizipieren. Und so will der Ariman eben vor allem einmal das Seelische für sich, natürlich dann in seiner Form, und das ist zerstörend, weil das zerstört eigentlich das menschlich-seelische, wer es natürlich in seiner Form haben will, aber er will eigentlich auch etwas von diesen Seelenkräften ganz stark haben, also das.
Oder gibt es keine Aufhebungen ins Geistige oder so, oder?
Das ist, kann nein, man, eben nicht, das
kann
ist
man
das
nicht, kann man nicht so missverstehen. Er will es unterdrücken ins Materielle.
Richtig, ja. Richtig. Ja, wir sind sein Reich. Ich meine, der nächste Schritt ist, dass natürlich die ganz große Hoffnung beider Widersacher möchte, dann natürlich noch wer überhaupt ein menschliches Ich hineinzubringen. Weil dann wäre sogar ein Zugang zur Schöpfungsquelle irgendwo da. Das nämlich gerade diese Wesenheiten nicht haben. Das ist eben gerade das Problem. Dass sie diesen Zugang sie vermauert haben irgendwo. Zumindest zu einem großen Teil. Und nur wenn, nur einen sehr einseitigen Zugang haben dadurch. Und gerade der Mensch mit seiner Freiheit war natürlich ein ideales, direktes Tor zur Schöpfungsquelle im Grunde. Weil als Menschen haben wir das. Wir brauchen nicht einmal die ganze Befehlskette sozusagen durch die Hierarchien durch. Wenn man wirklich, wirklich aus dem Freien schöpferisch tätig sind. Ich meine, dann schöpft man im Extremfall wirklich unmittelbar aus der Schöpfungsquelle. Unmittelbar, direkt. Das kann kein Erzengel, das kann kein Urengel, das kann na, die Engel auch nicht. Das kann nicht einmal die Seraphim können, das, aber die sind am nächsten dran noch.
Also dann, wenn ich die verstehe, dann wirken halt das Arimanische und das Luziferische, wenn sie negativ wirken, eigentlich zerreißen. Weil,
wenn, ja.
weil das, wenn das Luziferische ins Ätherische drängt und das Arimanische ins Materielle, dann ist es faktisch eine Zerreißung.
Es ist eine
Spaltung.
Es ist eine Zerreißung, ja, richtig. Und das ist in unserer Zeit immer mehr die Gefahr. Es hat zwar jetzt das Arimanische natürlich die Führungsrolle übernommen, aber das Luziferische ist nach wie vor riesig stark. Ich meine, wenn ich sage immer, ein Fernseher oder was ist ein Produkt von beiden. Nicht? Weil die schöne flimmernde Oberfläche, die uns verführt zu allen möglichen, und dahinter die arimanische Technik.
Also für mich ist das beste Zeichen dafür, ist das, dass ein Manager eiskalt berechnet untertags, wenn er sein Geschäft durchzieht, auf Konkurrenz und was
immer. Ja.
Und aber mit dem Porsche in die Arbeit fährt.
Ja, genau. Oh, toll, ja,
klar. Autos sind immer leidenschaftlich.
Das richtig, ja, ja, sicher. Und solche überhaupt, ja, ja.
Ja.
Ich meine, das Auto als solches ist nämlich schon die Kombination, gerade so ein Porsche oder was. Hightech, also Ariman, aber mit einem totalen luziferischen darüber, dass die Begierde lockt sozusagen.
Ja, für Sexobjekte ist es eigentlich.
Ja, ja, total. Ja, ja, sicher. Gar keine Frage. Ich meine, aber mit dem müssen wir leben. Ich meine, das ist die Botschaft da vom Faust von Goethe, dass wir mit den Widersachermächten ja sogar den Pakt schließen müssen irgendwie. Wir kommen ihnen da nicht aus. Wir könnten hier nicht existieren ohne sie. Also das ist. Und die Kunst ist, sie einzuspannen in der richtigen Weise und sie ins richtige Gleichgewicht zu bringen. Dass eben nicht die Zerreißung passiert. Weil im Grund wäre der Idealfall, wir verbünden uns mit starken arimanischen, starken luziferischen Kräften und bringen sie ins richtige Gleichgewicht und spannen es dadurch für unsere geistigen Ziele ein, um hier zu wirken. In einer Welt, die eben ergriffen ist von diesen Mächten und die wir daher brauchen, um da tätig zu sein. Aber die andere Gefahr ist halt, dass die dann uns so auseinanderreißen. Das ist, weil das ist die Frage des Gleichgewichts halt, nicht wahr? Weil das bei einer Waage das Gleichgewicht, wenn das können Riesengewichte sein, aber in der Mitte, da brauche ich nicht keine besondere Kraft dazu. Nur es muss halt genau stimmen irgendwo.
Ziemlich eine Waage. Da finde ich wieder, nämlich der Raum ist auch ein schönes Beispiel, wie Lucifer und Ariman sozusagen da ins Gleichgewicht kommen, beziehungsweise erlöst werden. Nicht, du verwendest Laptop, modernste Technik, Scheinwerfer sowieso,
ja.
Aber das Ganze. Ja, wir brauchen natürlich Autos, um an die Orte zu kommen, Handys und so sonst. Aber das Ganze dient eigentlich an spirituellen, hat ein spirituelles Ziel.
Ja, ja, sicher,
nein. Und dazu ist, finde ich, ist das gerechtfertigt.
Nein, absolut. Und darum geistiges Streben heißt nicht, dass ich jetzt Technikfeind grundsätzlich sein muss. Also sozusagen zurück in die Höhle oder was im Extremfall, ich meine, das ist ein Blödsinn. Ich meine, das hat schon seine Berechtigung, dass das auch da ist. Ich meine, man muss halt schauen, für was setze ich es ein und wie. Das liegt an uns und da haben sie uns halt dann sehr leicht, dass uns verführt, das für allerlei Blödsinn oder reine Egoismen einzusetzen. Während man es für ganz andere Zwecke auch einsetzen könnte, dann kann man sagen, danke lieber Ariman und danke lieber Luzifer, dass das funktioniert. Habt es gut gemacht. Das ist, also ich habe da keine Berührungsängste jedenfalls. Man muss auch wieder natürlich jeder für sich individuell entscheiden. Es kann aber sagen, ich will mit dem All nichts tun haben, ich will in meiner Almhütte sitzen und dort meditieren. Ist im Extremfall vielleicht auch notwendig. Kommt ja auch im Mysterien-Drama vor, wie der Capesius da längere Zeit eigentlich total ausfällt. Oder auch selbst jetzt, wie sie dann Balde und die alle zurückziehen von dem Werk. Es hat uns allen auch seine Berechtigung. Weil sie es für ihre geistige Entwicklung in dem Moment brauchen. Also auch nicht jetzt wieder gleich wettern, der sitzt in seinem Hütterl und meditiert. Ja, vielleicht braucht er es aber auch jetzt zu dem Zeitpunkt. Weil er einfach sonst gar nicht die Kraft hätte, diesen Mächten in der Alltagspraxis zu widerstehen und das Geistige wirklich hineinzubringen da. Also das muss man auch sehen. Also darum gibt es da kein so einfaches Verteufeln oder was oder Schäl schauen, sondern Verständnis entwickeln. Ich meine, es gibt natürlich auch die anderen, dass es halt bequem macht. Also was soll ich mit der strapazieren? Ich sitze lieber in der Almhütte und meditiere. Das heißt, ich lasse mir es im Grund gut gehen. So kann man sich auch die Frage, wie wirkungsvoll das Meditieren und so weiter ist, das kann ja auch einfach sich zurückziehen und keine Anstrengung haben wollen, letztlich dann auch sein.
Aber wenn der Johannes und der Trapezius sich da jetzt so zurückziehen, du meinst, das ist ja nicht wirklich wohl überlegt, oder? Gehen wir nicht einer Illusion da? Ja, sicher.
Und in ihrer persönlichen Wahrnehmung sicher. Aber auf der anderen Seite, wie es schon beim Capesius im vorherigen Drama, wie er da so weggetreten war, die Zeit lang, etwa im dritten Drama, wird ja dann deutlich ausgesprochen, dass er das aber gebraucht hat und dass er dadurch auf eine nächste Stufe kommt. Also was er sich einreden oder so und mystisch verträgt sich mit dem nicht und so weiter, ist bis zu einem gewissen Grad eine Illusion, aber für sie stimmt es in dem Moment. Mhm. Weil bei beiden würde es, also beim Balde und beim Capesius, würde es wahrscheinlich im Moment störend sein für ihre geistige Entwicklung. Sie packen das einfach noch nicht. Beide nicht. Das ist das Problem.
Und der Ibrahim hat ja die 7 dann eine Pause gemacht, nachdem was sie was dargestellt
genau, haben. Genau, richtig. Richtig, ja. Die 7 Elohim. Also nach dem Schöpfungswerk.
Da gibt es ja dann ein assurische Wesen und da würde mich dann interessieren, wenn das sind so die Kräfte der Verzweiflung.
Naja, ich meine, die assurischen Kräfte werde ich heute jetzt ausführlich nicht mehr behandeln, sonst muss man morgen aber da ist die Problematik, dass die natürlich noch dramatischer sind, weil sie einerseits direkt das Ich angreifen. Also da geht es wirklich dann ab, weil Luzifer und Ahriman können das menschliche Ich zu dem oder jenem verführen. Das heißt, sie können es von seiner Bahn abbringen und Dinge, aber sie können eigentlich nicht das Ich zerstören. Die asurischen Mächte haben im Prinzip die Möglichkeit, auch das menschliche Ich zu zerstören. Also die greifen wirklich ein, bis in den innersten Kern hinein. Das tun Luzifer und Ahriman nicht.
Ja, und, aber da werden wir dann schon sozusagen dann die höheren Wesenslieder dann auch noch weiter ausgebaut haben bis zu diesem Zeitpunkt.
Also, ja, das heißt nur, wenn die zu früh zur Wirksamkeit kommen, ist eine Gefahr halt. Und im Untergrund ist natürlich etwas schon da von diesen Wirkungen. Das eigentlich als Spiegelbild dessen, dass zweifellos also mit der Ich-Entwicklung auch ein Vorwärtssprung da ist. Auch wenn das jetzt äußerlich nicht so gleich sichtbar ist, weil wenn man sich manchmal sich die Kultur anschaut, denkt man, das ist nicht der Fall. Und auch wenn man sich viele Leute anschaut, die am liebsten gar keine Verantwortung für irgendwas übernehmen, sondern am liebsten Befehlsempfänger sind in Wahrheit, obwohl sie zwar dauernd auch von Freiheit reden, aber sie meinen Bequemlichkeit und Ding und in entscheidenden Situationen lehnen sie jede Verantwortung ab. Aber trotzdem ist in Wahrheit ich sage einmal ja seit der Jahrtausendwende oder ein bisschen danach vielleicht sogar ein gewaltiger Schub an Möglichkeiten für das menschliche Ich gekommen. Das heißt, es ist eine neue Entwicklungsstufe da.
In dieser, ja.
Und das ist, ich meine, das ist auch was immer mehr, und das sieht man aber auch deutlich, Konventionen, also alles, was nicht individuell ist, sondern nur auf dem Kollektiven pocht, einfach zersprengen wird und in stärkste Gefahr bringen wird, halt, weil das halt dann auch nicht immer so, wie es eigentlich sein sollte, als Evolutionsprozess, als harmonischer, mehr oder minder harmonischer passiert, sondern dann halt auch manchmal sehr, sehr grimmig geht, vor allem, weil es natürlich von den alten Machtstrukturen, die das Kollektiv, weil wir Machtstruktur wie immer irgendwas Kollektives da übersetzen. Und sagen, ihr macht das so und so, nach der und der Regel. Und wenn die sehr stark drauf drücken, dann werden die Individuen mit Recht rebellieren dagegen und das zu zersprengen suchen. Und das passiert auch. Das passiert schon auch und wird noch mehr passieren. Und das kann aber natürlich auch sehr leicht chaotische Zustände herbeiführen. Das ist auch klar, dass das nicht so stark geht. Also das heißt, je länger dieser Druck der alten Strukturen lastet, umso größer ist die Gefahr, dass das halt relativ explosionsartig dann durchkommt. Aber es ist die Zeit da.
Ja, was hat das für positive Wirkungen, dass die auch sowas wirken? Das war
der eigentliche Fall. Naja, die positive Gegenwirkung ist sicher zweifellos, dass es also für das Ich also noch eine ganz, ganz besondere Herausforderung darstellt, wo sie wirklich das jetzt ganz unmittelbar das Ich selbst mit einer vergleichbaren Kraft auseinandersetzen muss. Und das im Untergrund beginnt, ich sehe das sogar also im Zusammenhang, also mit dem, dass auch für das Ich jetzt noch neue, stärkere Möglichkeiten da sind. Wirklich aus dem einfach ganz bewusst aus dem Individuellen zu schöpfen und auch ganz klar auf dem zu bestehen und zu sagen und eben nicht aus dem Ego heraus, also gegen andere gerichtet oder was zerstören wollen, aber das Recht auch zu behaupten, aus meinem zu schöpfen und dadurch die Welt zu bereichern. Und Herrschaften, das geht nur, wenn es mit lasst aus meinem schöpfen und macht mir keine Vorschriften. Ich meine, ihr könnt mir dann ruhig sagen, das und das passt nicht und so weiter, ist alles gut, aber sagt es mir nicht, wie ich es machen soll. Unterlasst das bitte. Wurscht wo und.
Gut, dass du das sagst.
Ja, ich meine, das ist ganz wichtig. Ich meine, natürlich ist es wieder eine Gratwanderung, weil natürlich jeder Spinner auch sagt, ja, lasst es mir meins machen. Und das ist im Grunde nicht, überhaupt nicht aus dem Ich heraus, sondern er ist ein Spielball von, weiß ich nicht, Lucifer und Ariman und sonst noch irgendwas. Das ist die große Scheiße. Danke, Günther. Das ist eine riesige Schwierigkeit.
Das ist im Grunde ja, was du jetzt beschreibst, das ist ja im Grunde ein michaelischer Impuls.
Ja, ja.
Michael will den Menschen ganz auf die Spitze seiner Persönlichkeit stellen.
Ja, richtig.
Darum geht es.
Richtig.
Und davor hat der einzelne Mensch ein bisschen Angst, weil, wie du sagst, Verantwortung damit zusammenhängt.
Natürlich, ja.
Und dieses Alleinestehen muss gelernt werden, geübt werden. Ja. Und davor haben die etablierten Mächte Angst.
Richtig, ja.
Das darf nicht sein. Wo kommen wir denn? Und dann kommt immer sofort die Vorstellung, ja, ja. Anarchie
bricht. Ja, ja. Ja, ja.
Das ist nicht auch,
danke dir.
Ist das nicht die Überwachungs- und Kontrollwahnsinn? Hängt das nicht damit zusammen, dass da Mächte sind, die das genau sozusagen unterdrücken?
Ja, ja, natürlich. Ich meine, das natürlich, das ist auch kein Zufall, dass also die Technologie dazu immer mehr ausgereift ist und denkt, das sind alles Dinge. Ja, aber eben das, um auf die Asuras noch einmal zu kommen, also das wird einfach die größte Herausforderung für unser Ich sein. Da ist es ganz, ganz unmittelbar. Das ist nicht nur mehr eine Versuchung und Verführung des Ich auf falsche Bereiche, sondern da geht es wirklich um einen Frontalangriff. Und zugleich auf der anderen Ebene Zerstörung des Physischen.
Wodurch?
Naja, diese asurischen Mächte, es hängt zusammen, weil nämlich das Ich-Bewusstsein, unser Ich-Bewusstsein, unser Freiheitsbewusstsein, so wie wir es hier entwickeln, sehr stark zusammenhängt mit unserer physischen Leiblichkeit. Allerdings mit dem wirklich physischen Leib, nicht mit dem stofflichen dran, sondern mit der physischen Formgestalt eigentlich. Und daher auch der Auferstehungsgedanke und so weiter, also wie der Steiner sagt, das Auferstehung des sogenannten Phantoms, also das Phantom des physischen Leibes ist es eigentlich, also das heißt die Formgestalt, befreit vom Stofflichen, aber die Form, weil diese individualisierte Form sozusagen das Gegenbild zu dem Ich ist, an dem es sich bewusst wird. Und das muss es mitnehmen können, in Wahrheit. Weil sonst kann er dieses Freiheitsbewusstsein, das ich hier erlange, nicht in die geistige Welt mitnehmen. Das ist auch der Unterschied zu den Engelwesenheiten und sonstigen. Die haben eine solche Formgestalt in der Art nicht. Die haben sie sich nie erwerben können auch. Weil die waren nie so verkörpert wie wir. Ja, schon, aber in unter ganz anderen Bedingungen. Wenn man jetzt nimmt einmal nur auf dem alten Mond, gab es das feste Erdelement nicht. Das heißt, es war was Flüssiges. Und dazu kommt, dass die Engelwesenheiten nicht in einem einzelnen Leib inkarniert waren, sondern sich in mehrere Leiber hineingestreckt haben. Und dadurch sich daran gestoßen haben, ihr Ich-Bewusstsein entwickelt haben, aber das ist anders als unseres, wo wir ganz da drin stecken im Grunde, in dem einen Körper. Und das ist sozusagen ziemlich vollständig. Auch wenn unser höheres Ich eigentlich draußen ist, aber das ist jetzt zu kompliziert. Aber für unser Ich-Bewusstsein ist diese Spiegelung an der physischen Formgestalt, die individualisiert wird. Das heißt, wir haben unseren individuell gestalteten Spiegel sozusagen, an dem sehen wir uns. Das ist so ähnlich fast wie die Elohim sich am Schöpfungswerk betrachten. Ich meine, das fängt an auf der seelischen Stufe beim ersten Schöpfungstag, das geht aber weiter. Ich meine, wenn jetzt das Physische entsteht, sehen sie sich im Spiegel ihres Werkes eigentlich. Und dadurch bekommen sie Bewusstsein, das auf der kosmischen Ebene jetzt eine gewisse Verwandtschaft hat mit dem, was der Mensch im Kleinen hat, darum hat der Mensch als Ebenbild gerade dieser Elohim. Man könnte sagen, warum die? Das ist irgendeine Hierarchie da dazwischen. Das sind nicht die Obersten, nicht die Untersten. Aber die haben wieder auch was ganz Spezielles, was sie dadurch mit den Menschen gemeinsam haben. Obwohl sie, weil sie es nicht so durchmachen, dass sie sich in der Erde oder in unserem Planetensystem unmittelbar verkörpern, trotzdem noch anders ist als bei Menschen. Daher auch da nicht einmal diese Freiheit, die der Mensch erringen kann.
Nur Frage, also ich meine, diese Zerstörung der Physis und das Ich, kann es sein, dass das vielleicht unterschätzt, wie weit das schon vorangeht, weil nämlich wir mit unserer Wasserverschmutzung, mit der wir übrigens gerade sehr auseinandersetzen und mit der Behandlung unserer Böden im Zuge der intensiven Landwirtschaft eigentlich sämtliche Lebensgrundlagen gerade eben dabei sind zu entziehen. Also die intensive Landwirtschaft zerstört die Böden bis aufs Ärgste, das ist der Grund, warum wir wahrscheinlich
sicher sind. Ja. Also, nein, es ist vieles.
Und nur um es zu komplettieren, Angriff auf das Ich mit Stoffen, die im Wasser gelöst sind, absichtlich oder unabsichtlicherweise, die den Willen einschränken.
Ja.
Die Tatkraft insofern.
Ja.
Das ist meiner Meinung nach ist das ein ziemlicher eindeutiger Stempel, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst.
Ja,
aber das ist schon sehr weit
fortgeschritten. Das ist ein assurischer Stempel schon eigentlich, ja.
Oh, das ist wahnsinnig weit fortgeschritten.
Ja, natürlich. Das ganze Pharmaindustrie, Nahrungsmittelindustrie, das hast du auf allen Ebenen. Nicht wahr? Drin Nahrungsmittelzusätze, wo das drinnen wirkt, es ist natürlich vieles noch sehr dilettantisch in Wahrheit. Also, aber es hat natürlich schon seine Wirkung, aber das wird noch viel raffinierter werden.
Ja, sind wir dafür schon gewappnet? Ich meine, gerade im Schatz nicht so wahnsinnig.
Nein, nicht. Das ist die Problematik. Das ist die,
Wenn es das Wasser, aber macht ja nicht Sorge die Radioaktivität, die Finnerung auf der Karelle in Europa. Und da gibt es einen anthroposophischen Autor, Wojtinas, der hat ein ganz kleines Büchlein veröffentlicht über die Niedrigstrahlung. Und die hat man bis jetzt total unterschätzt. Und die nimmt stetig zu, global.
Ja.
Ja, der Charakter ist ein anderer. Ich meine, du hast eine höhere Krebsneigung. Und dadurch wärst du schneller, meiner Meinung nach, vor die Konsequenzen deines Handelns gestellt. Also sprich, du bist dann handlungsunfähig. Du hast weniger Möglichkeiten der Rückkehr, meiner Meinung nach. Weil man Krebs ist für mich so als Ultima Ratio.
Ja.
Also,
ja.
Dann ist es schneller vorbei, als der Mensch will.
Ja, ja, sicher. Ich meine, das
aber es schränkt nicht direkt den Willen ein. Das ist das. Oder?
Nein, das kann man nicht sagen, dass also die Radioaktivität jetzt sozusagen dem Menschen die Möglichkeit nimmt, das Geistige zu ergreifen. Das nicht so direkt.
Die physischen Leib, die Zerstörung des physischen
Leib. Ja, aber nicht der Formgestalt. Also nicht der Formgestalt. Ich meine, des materiellen Leibes sicher.
Aber geht es nicht, also wenn das zunimmt, die Strahlung, oder wenn es zum Atomantrieb käme, da geht das nicht dann so weit, dass eine Inkarnation nicht mehr möglich wäre? Und das wäre ja dann das Ziel der Asuras. Da stört das Ich aber so, dass ich das Ich einfach nicht mehr inkarnieren kann auf diesem Weg.
Ja, ich meine, wenn es global zunimmt, kann es sicher also passieren, dass dadurch überhaupt keine Inkarnationsmöglichkeit gibt, sicher, weil das Menschengeschlecht dadurch zumindest fortpflanzungsunfähig wird als erstes und so weiter. Ja. Also auf dem Weg sicher. Ich meine, es ist auch schon klar, also dass die Asuras schon natürlich längere Zeit im Hintergrund drängen und einmal Luzifer und Ahriman in ihrer Kombination, nämlich, weil das ist eben das heute Typische, dass sie so stark zusammenwirken an allen Ecken und Enden.
Weil ich nämlich jetzt einen Bericht ausgegraben habe, wo das schweizerische Behörde sagt, die Spermienanzahl, die reicht nämlich knapp dazu aus, um überhaupt Erzeugung erfolgreich herbeizuführen.
Ja.
Aber wirklich knapp.
Ja.
Das heißt, das wird wahrscheinlich dann erst nach zig Versuchen irgendwann mal funktionieren und dann irgendwann mal gar nicht mehr vielleicht.
Ja.
Also ich halte das für wahnsinnig fortgeschritten. Das liegt meistens an den hormonaktiven Stoffen, die im Wasser gelöst sind oder.
Nein, schon.
Ich würde das gar nicht so untertreiben, ganz ehrlich.
Nein, wie?
Nicht untertreiben.
Nein, untertreiben wollte ich es auch jetzt gar nicht. Also.
Weil du sagst, das ist noch nicht so. Ich meine, es kommt immer auf den Maßstab drauf an, hast du schon recht. Vielleicht im Vergleich zu dem, was Kinder spülen. Aber in Wirklichkeit ist es richtig.
Nein, es ist schon sehr, sehr, sehr weit fortgeschritten. Das ist keine Frage, aber ich denke schon, dass da noch eine ganze Menge im Hintergrund ist. Also noch viel mehr. Nein, es ist natürlich Dinge. Ich meine, es ist die ganzen Geschichten mit den Impfsachen. Das ist, da steckt ein riesiges Potenzial dahinter. Und das geht ja auch schon eine ziemliche Weile dahin, nicht wahr? Und das wird natürlich auch immer raffiniert.
Das Potenzial für die Asuras sozusagen.
Ja.
Auch in der Pädagogik, oder? Könnte ich mir vorstellen, dass da...
Ja, Pädagogik ist sowieso ein Drama, ja. Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Ja, also... Es ist an der Kippe, aber man muss nur immer dazu sagen, es ist in gewisser Weise immer an der Kippe. Es ist immer so an der Kippe, dass der nächste Schritt, wenn er ganz falsch läuft, in den Abgrund führen kann und auch schon in der Vergangenheit hinführen hätte können. Dass also die Entwicklung, ich meine auf anderer Ebene jetzt wieder, natürlich nicht jetzt auf der, aber wo die Menschheitsentwicklung auch sehr leicht also auf eine ganz falsche Bahn hätte abkippen können.
Gerade in der letzten Zeit habe ich schon den Eindruck bekommen, auch in der, was soll jetzt in der Ukraine, all das, ich meine, all das ich sehe einfach, ich meine, für die Menschen, die es betrifft, ist es ein Wahnsinn. Insofern sage ich das nicht so leichtfertig jetzt, die es in den Nöten drinnen sind, kriegen oder in verseuchten Wassern, Krankheiten, Hunger. Aber auf der anderen Seite habe ich in der letzten Zeit das Gefühl, dass alles wirkt auf mich wie ein machtvoller, mächtiger Weckruf. Also wie weit wollt ihr noch gehen? aufwachen ist und das Thema.
Nein, zweifellos, es ist, ist es, ja.
Auch jetzt im globalen Zusammenhang, mit jeder Kaufentscheidung
absolut.
Bewege ich ja was.
Absolut.
Nicht wirklich auf die Wirtschaft und auf die Ökologie und sonst was, auf Arbeitsprozesse, die Menschen in Asien etwas produzieren, was ich hier kann. Also das Ganze wirkt für mich schon so, dass es nicht unbedingt in den Abgrund gehen muss, sondern dass es, weil ich einfach im Grunde mehr darunter gelitten habe in den letzten Jahren, unter dem Gefühl, die Menschen schlafen, schon in den 70er Jahren.
Ja, ja.
Immer wieder sind Bewegungen da gewesen, die sind sozusagen eingeschlafen. Aber auch, weil die Umwelt das nicht aufgegriffen hat, auch die
anderen. Nein, es ist schon auch immer ein Maß für dessen, was also jetzt von uns Menschen gefordert wird und auf welcher Stufe wir stehen sollten und wo auch die Möglichkeit dazu da ist. Mhm. Und es ist ein gewaltiger Weckerruf, na, gar keine Frage. Weil man muss schon sagen, so in den letzten 100 Jahren oder was hat dieses Maß an Bedrohung in einen exponentiellen Maßstab zugenommen. Nicht wahr? Also gerade diese Sache, das sind also sicher schon die assyrischen Kräfte, also ich meine, zur Zeit Steiners war das auf Stufe 1 und jetzt ist es auf einer Stufe 10 Millionen oder so im Vergleich dazu, was diese Bedrohung betrifft. Also mit Sicherheit, weil da war die Staubluft durch die Dampfmaschinen und Kohlekraftwerke war eine Kleinigkeit gegen das in Wahrheit, was man heute an viel subtileren und viel wirksameren Dingen hat. Und es ist also, wenn man so will, dass auch das Maß für die geistige Herausforderung, die an uns gestellt wird, im Zeitvergleich, also in dem Maß im Grunde. Ich meine, das muss uns auch bewusst sein. Nachsatz verbunden mit der Möglichkeit dazu. Letztlich doch. Also so weit ist es schon noch austariert, weil trotzdem ja mal die Widersachermächte in gewisser Weise in das gesamte eingespannt sind, dass auch die Möglichkeit besteht, dem zu begegnen. Es ist nicht so, dass man so gut ist, jetzt packen wir ein, weil es ist aus. Kann man nicht bewältigen.
Also in dem Bild der Waage zu bleiben, da ist ungeheure Negatives in die eine Waagschale, das wird immer sicher.
Ja.
Muss auch werden, sonst werden die Menschen einfach das nicht klar haben wollen, nicht glauben wollen. Ich meine, die Suggestion, die Faszination an der Lebensform, die sich in den letzten Jahrhunderten entwickelt, ist ungeheuer groß. Das ist wie eine Hypnose kommt vor der Suggestion. Man will unbedingt in der Richtung weitergehen. Und in der anderen Waagschale ist noch wenig. Aber es ist möglich, da mehr hineinzutun, dass sich das sozusagen.
Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Das ist
meiner Ansicht nach der Sinn, also die Ich-Kraft daran zu entwickeln.
Ja, absolut. Und eben, um auch die Vorbereitung zu haben, direkt diesen assyrischen Kräften unmittelbar zu begegnen. Ich meine, jetzt, und das habe ich gemeint damit, dass die zunächst einmal Luzifer und Ahriman vorschieben, aber das hat für uns auch den guten Grund, wir müssen erst mit denen fertig werden. Auch. Und daran uns die Kräfte üben, um dann direkt auch mit den assyrischen Kräften es aufzunehmen. Also das habe ich mehr damit gemeint, dass das wird also in dem Sinn als geistige Auseinandersetzung mal so steigern, dass wir dann einmal irgendwann direkt denen gegenüberstehen. Und jetzt indirekt sozusagen. In den Folgen natürlich sind's da, aber kämpfen müssen wir es einmal über die luziferisch-arimanische Ebene noch hauptsächlich. Na gut,
in diesem Sinne.
Hat sicher mitgespielt auch, ja. Hat sicher auch mitgespielt im Hintergrund, ja, sicher.
Also zu Recht, das verbessert sich doch wieder einiges.